Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 358, heute mit Felix.
Schick die Bagger.
Und Felix.
Arbeiten.
Und Markus.
Splicen, nachdem der Bagger da war.
Ja, und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Ja, immer aufs Schlimme, ihr da draußen. Ich meine, die meisten Hörer haben es wahrscheinlich auch mitgekriegt. Zumindest haben wir auch GitHub-Tickets bekommen, dass unsere Webseite so langsam ist. Genau. Also ich habe sowohl Hörer gehabt, die gesagt haben, ey, dein Mastodon ist nicht da. Ja, und wir hatten GitHub-Issues, dass unsere Webseite so langsam ist. Ich glaube, wir müssten unsere Webseite auch mal irgendwie
entkoppeln. Das heißt, wir sind wichtig, oder?
Wir sind auf jeden
Fall. Das heißt, wir sind wichtig,
ja. Wir sind auf jeden Fall wichtig. Vielleicht kann man nochmal kurz erklären, was passiert ist für alle Hörer, die sich jetzt wundern. Bei uns hat tatsächlich hier im Nachbardorf einen Bagger alle Glasfaserkabel kaputt gemacht. Also so, dass
klingt
er irgendwie.
Gar nicht mal so praktisch, ne?
Nee, ich verstehe auch nicht.
Wie viele Glasfaserkabel waren das?
Also es ist ein großes, dickes Rohr. Ich habe ein Foto
gemacht.
Und das
hat er komplett gekillt, oder was?
Ja, ja, der hat wirklich, also das sind mehrere hundert Glasfaser, die da durchgehen. Und die hat er einfach so mal weggebaggert.
Ja, aber das ist doch dumm.
Der war wahrscheinlich nicht mehr ganz frisch. Also so
ja.
Schlechtem, 3 Tage nicht geschlafen oder sowas.
Das gut, ich kann mir auch vorstellen.
Aber du merkst es doch mit dem Bagger, wenn es da nicht, wenn es nicht weitergeht, oder? Keine Ahnung, ich stelle mir das so vor, dass man das schon merkt, wenn ein fettes Rohr ist und du so einen Bagger hast, der schon mittelgroß
naja,
ist, aber
also,
nicht so groß, dass er einfach das wegbaggert.
Doch, war ein riesengroßer Bagger und der Bagger, war halt dabei, Steine und sonstige Sachen da wegzubaggern.
Okay.
Also ich kann mir schon vorstellen, ja, ist irgendwas, bei Gott, kann schon sein, nimmst du einfach mit weg, ist egal, das muss alles
nimmst
raus
du
hier.
Mit weg.
Ja, genau.
Hat dem Baggerfahrer hatte vorher keiner gesagt, dass da ein Rohr liegt?
Das wäre meine Vermutung. Vielleicht waren die Pläne einfach so schlecht, dass man es nicht gesehen
oder
hat. Und ich habe es mir heute auch angeguckt, tatsächlich, also da geht so ein fettes Rohr lang und da drin liegen die Glasfaser, aber die sind jetzt auch nicht so wirklich weit unter der Erde, wo ich mir denke, warum hat man die nicht tiefer eingebuddelt? Also das ist so wirklich, ja, also vielleicht waren die Pläne auch scheiße, kann auch sein, dass es irgendwie keiner gesagt, aber man sieht kurze Zeit später tatsächlich so eine Abdeckung, dass du weißt, da könnten irgendwelche Telekom-Kabel oder sowas kommen. Also, weiß ich nicht, aber es geht so ein bisschen da den Berg runter und es ist wirklich relativ nah unter der Oberfläche. Ich kann mir schon vorstellen, wenn so ein Riesenbagger einfach einmal reingreift, einmal hochzieht, dass er das alles mit, Aber es waren alle
Telekom. Das war ein Hackerangriff der Russen.
Nee.
Okay,
das war natürlich auch erstmal eins, beziehungsweise hier baut gerade, meine erste Sache war, hier baut gerade ein anderes Glasfaserunternehmen, baut gerade hier aus. Habe ich schon gedacht, okay, vielleicht
klauen alle eure Glasfaserkabel.
Genau, haben die einen den anderen das Glasfaser gekillt oder irgendwas gekillt. So, das wäre halt meine erste Vermutung gewesen. Aber nee, es war entweder Dummheit oder Vorsatz oder Blödheit
von allen
Seiten.
Ich glaube, nicht aufgepasst und das ist.
Ja. Ich glaube auch.
Das
ist halt super schnell
aufgepasst
passiert,
und auch
halt,
ja, genau, und auch so Pläne, wir guckten schon hin, ja, du baggerst halt irgendwie Steine weg.
Ja, also da ist so ein alter Supermarkt abgerissen worden und davor über den Hof gehen halt die Glasfaser und scheinbar, die ist auch in der Nähe von der Bahnlinie und da ist auch sind mehrere Sendemasten, also man hätte das vielleicht sehen können, wissen können, aber hat man nicht, hat der Baggerfahrer nicht, keine Ahnung. Jedenfalls hat er, ja,
den Internet geklaut.
9.34 Uhr einfach mal alles weggebaggert und dann waren alle Orte hier ringsrum tot.
Dann hatte die halbe Stadt kein Internet mehr.
Ja, nicht nur die, sondern wie gesagt, alle anderen Orte ringsrum auch, ja. das Amt konnte man nicht mehr anrufen, es waren alles weg, weil heutzutage geht ja eh alles über Internet. Und da denke ich mir, warum gibt es eigentlich keine Backup-Leitung? Warum geht das alles da durch? Das kann doch auch nicht sein.
Die Backup-Leitung lag daneben. Ja. War eine von diesen, die zweite von diesen 100 Leitungen.
Ja, das war jedenfalls doof. Nach ein paar Stunden, also hatten ja dann schon Leute gesagt, hier, wir sollen eine kleine Sondersendung machen. Gut, so weit bin ich jetzt nicht gegangen.
Ja, dazu habe ich dann auch noch
zur Sondersendung. Ja, genau. Ach so, was für Sondersendung.
Aber ja. Erzähl zuerst fertig hier mit deinem Glas, mit deiner Glas-Odyssee.
Dann habe ich bei der Telekom angerufen und hat rumgeheult. Das ist quasi auch nochmal Mimimi. Und habe gesagt, so geht es nicht. Also wenn dann hier das. Und vor allem das Blöde ist, zu meiner Glasfaserleitung gibt es eigentlich auch so ein LTE-Backup, was man hätte dazu bestellen können damals. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, Glasfaser.
Ja, wer braucht schon LTE? Boden, ja. Was soll denn da passieren?
Niemand hat die Absicht, eine Glasfaser auszubuddeln.
Genau. Jedenfalls habe ich rumgeheult und gesagt, ja, gibt's doch, ja, aber da muss extra ein Techniker kommen und das anschließen. Wie bescheuert ist das denn? Ja, da ist eine ganz spezielle LTE. Da ist eine ganz spezielle SIM-Karte drin, bla bla bla.
Faxen. Spezielle SIM-Karte.
Speziell. Da muss jemand kommen und das ihnen anschließen. Ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich könnte jetzt zum nächsten Telekom-Laden fahren und mir so ein LTE-Router holen, so ein Starter-Paket. Das müsste ich dann zwar wieder zurückschicken, aber das wäre dann irgendwie. Und dann habe ich gesagt, nee, können Sie mir nicht einfach auf meinen hier T-Mobile-Vertrag irgendwie schnell viel Internet geben? Und das hat sie dann tatsächlich freigeschaltet. Ich habe jetzt 7 Tage lang LTE
unendliches Internet.
Unbegrenzt, genau. Oh. Und dann habe ich halt damit meine Backup-Leitung selber gebaut. Ich habe gesagt, das ist ja kein Problem hier. Irgendwie Fritzbox gesagt, hier, nimm mal über diesen LTE-Router, den ich auch noch rumstehen hatte, und mach dir mal Internet darüber. Und dann sind tatsächlich ein paar Dienste wieder hochgekommen, wie unser Mastodon. Also alles, was so über so ein, was über Cloudflare Zero Trust Gedöns angebunden ist ans Internet, das ging. Aber alles, was sich halt auf meine feste IP-Adresse verlässt, nicht.
Die war halt nicht mehr fest.
Die war halt nicht fest. Das ist halt, und so über LTE hast du, glaube ich, auch gar nichts, was du irgendwie so von außen erreichen kannst. Ja, jedenfalls klingelte das Telefon hier in einer Tour und warum dann nicht da und so. Und ich sag, ja, blöd.
Aber es konnte ja gar nicht klingeln.
Naja, das Handy schon.
Man könnte keinen Garten rufen. Das Handy schon.
Das SIP-Telefon nicht, aber ja. Ja, nee, und dann waren sie nach, ja, und lustig war auch die erste Meldung war, ja, wir arbeiten dran, es ist um 15.34 Uhr ist das Internet wieder da. 15.34 Uhr? Es ist so, wir nehmen mal was, damit die Kunden total beruhigt sind, ja, es ist nicht irgendwie, wir wissen ganz genau, was wir tun, es ist um 15.34 Uhr ist das Internet wieder da.
Ja, dann kommt nämlich der Techniker mit seiner Bahnkarte. Ich komme da gerade angefahren und brauchte noch 2 Minuten, um es wieder zusammenzustecken.
Ja. Turns out war um 15.34 Uhr nicht wieder da, auch am nächsten Morgen noch nicht. Ja, genau. Und jedenfalls, es war dann auch fast um 15.34 Uhr, bloß einen Tag später wieder da. Also vielleicht haben sie nicht gesagt, wann 15.34 welches Jahr oder welcher Tag.
Das weiß man nie so genau.
Nee. Genau, jedenfalls war das dann wieder da und beim, weiß ich nicht, Wiederherstellen, Umschalten hat sich meine Fritzbox verhakt. Ich habe dann bei der Telekom wieder angerufen und gesagt, irgendwie, ich hatte vorher schnelleres Internet, das kann ja nicht sein. Mein Upload war quasi nicht vorhanden. Also der Download war okay, aber der Upload war irgendwie bei nix, also nicht 0, nix sozusagen. Was so.
Ja, das war die Zeit, wo Mastodon so langsam war.
Da war Mastodon, es war alles langsam. es war alles langsam. Haben dann natürlich auch Leute, laden ja dann auch unsere Sendungen runter und dieser quasi nicht vorhandene Download von irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilobit pro Sekunde war irgendwie Dauer zu. Aber dann war ein Telekom-Techniker da, hat alles gemessen und hat gesagt, nee, liegt an Ihnen. Oh, ich denke mir, warum?
Whoops.
Ich habe doch schon alles gemacht. Turns out, ja. Also tatsächlich hatte sich die Fritzbox vom Umschalten von LTE wieder zurück auf Glasfaser irgendeinen Scheiß gemacht. Ich musste sie komplett einmal resetten und neu aufbauen und dann war wieder schnell. Das hatte ich tatsächlich auch noch nie. Also man denkt ja immer, man weiß alles, man kann alles, ja, und kann ja wohl nicht sein. Es liegt doch garantiert an eurer scheiß Infrastruktur. Und dann kam der und hat gesagt, nee, liegt an Ihnen. Denkt, nee, kann nicht sein. Muss bei euch sein, vorher ging's. Jetzt geht's nicht mehr. Aber tatsächlich hat die Fritzbox irgendwie Scheiße gebaut. Und nach einem komplett Reset und neu alles zusammenstöpseln, ging's dann plötzlich wieder. Ja, gut. Die Fritzbox muss da sowieso aus diesem Setup endlich mal raus. Das ist soweit so ein, war schon kurz davor jetzt, schnell irgendwas anderes zu besorgen, aber so schnell ist es dann halt auch mal wieder nicht. Bist du denn irgendwas
bestellt hast. Was hättest du besorgt, anstatt deiner Fritzbox?
Ja, es gibt also zwei Ideen. Entweder ich baue es tatsächlich selber und mach's mit einer OpenSense, also dann halt irgendwas, eine Netzwerkkarte besorgen, die ein SFP-Modul, SFP-Plus-Modul aufnehmen kann, die GPON direkt machen kann. Das wäre Möglichkeit eins, das mit OpenSense und allem zu bauen, selber zu bauen. Option zwei wäre das mit so einer Dream Machine, also Ubiquiti. Mein Wi-Fi-Netzwerk ist ja mit Ubiquiti. Könnte man also überlegen, sowas zu nehmen. Das sind so die beiden Optionen. Schiebe ich schon eine Weile vor mir her, weil ist eigentlich alles ganz okay. Das eine ist halt bloß wesentlich mehr Arbeit als das andere.
Du nimmst natürlich das mit mehr Arbeit, ist doch klar. Denkt man nicht drüber nach.
Ach so, okay, ja. Natürlich.
Was ist hier mit, was ich gemacht habe mit MikroTik?
Hast du da auch gleich SFP plus Glasfaser, GPON oder ON oder sowas? Macht der das direkt oder ich hast du da schon ein Modem?
Lass mich mal nochmal kurz, weil ich weiß natürlich nicht, weil die Produktbezeichnungen sind ja, wie sie wissen, komisch, aber ich habe dir das ja auch schon mal geschickt.
Genau, hast du auch einen Blogartikel dazu, oder irgendwas?
Nee, habe ich noch nicht.
Noch nicht, naja.
Das gibt's wohl noch nicht, aber das ist so ein, also der hat halt, du hast halt so ein Ding und da hast du einfach SFP-Ports. Also, das heißt, wenn du so ein CCR 2004 1G 12S plus 2XS.
Gesundheit?
Heißt das wohl. Ich werde das auch mal verlinken. Da hast du so ganz viele SFP Plus Ports. Das kann 25 Gig.
Was läuft da drauf?
Router OS.
Router OS?
Router OS. Das ist das MikroTik. Also keine Ahnung. Das noch nie. Ja, also das ist halt das MikroTik-Dingens. Es sieht nicht gut aus. Dazu habe ich einen Blogpost.
Krass aus wie Windows 98 einfach.
Ja,
ist das ein Windows
98? Sieht halt aus wie Windows 98, aber du kannst auf diesem Ding halt echt auch alles konfigurieren. Das ist halt schon
okay.
Nice. Aber die, also UI, wenn es nur nach UI gehen würde, würde ich auch eher auf einen OpenSense gehen. Aber was halt geil ist an diesen Dingen ist, einerseits halt Preis-Leistung. Du bekommst halt ordentlich was für dein Geld, also ordentlich Hardware. Und im Vergleich zu, wenn du halt selber was baust, du bekommst das halt nicht so stromsparend hin. Weil, ja, du hast da halt so Hardware-Zeug und Hardware-Beschleunigung und keine Ahnung was, was du halt, wenn du einfach irgendwie so einen normalen PC zusammenbaust und da eine Karte reinbaust und so, wirst du ziemlich sicher mehr Stromkosten haben.
Ach, über die Zeit, Alarm, Solarpanel das, jetzt.
Ja, genau. Es kommt halt ein bisschen drauf an, was dir wichtig ist, wie viel Strom du, genau, wenn du es Solarpanels hast und das über das powerst, dann spielt es vielleicht nicht so eine Rolle. Keine Ahnung, aber Router OS ist ein bisschen,
aber man muss
das
dann UI dieses
ist
Router,
halt echt ein bisschen
man peng. Muss dieses Router OS drauflassen oder kann man auch was anderes drauf spielen?
Ich glaube, du musst das drauflassen.
Okay.
Ich bin nicht sicher. Also zumindest habe ich, mir ist nicht, ich wüsste nicht, dass es sinnvolle Alternativen gibt. Es ist halt auch irgendwie Linux-based und so, aber es ist halt ein Krepel-Linux. Und es kann sein, dass auf gewissen Dingen, dass du vielleicht ein OpenWRT drauf flashen könntest oder so, aber das ist, ja, okay. Habe ich nie probiert.
Wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Überlegung, aber wie gesagt, jetzt ist noch eine Option mehr und ich komme irgendwie nicht weiter. Und deswegen ist es halt immer noch diese blöde Fritzbox, die tatsächlich ein Problem hat. Und ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass tatsächlich die Fritzbox irgendeinen Scheiß macht. Also vom Zurückschalten von LTE auf wieder Glasfaser hat die sich an irgendeiner Stelle verschluckt. Irgendwas hat die sich gemerkt. Also selbst mein LTE war eigentlich schneller als der Upload, den plötzlich dieses Glasfaser hatte. Und erst nachdem man es komplett einmal zurückgesetzt hat und alles wieder auseinandergenommen hat sozusagen, und hätte ja auch alles Mögliche sein können, also von, naja, vorher hatte ich, also der Techniker hat auch gemeint, naja, sie hatten ja vorher die ganze Zeit immer Licht hier auf dem Glasfaser, kann schon sein, wenn da plötzlich einmal weg ist, dass ich irgendeinen Staubkorn, irgendwas, und hat dann mal alles gereinigt, alles geputzt. Aber es war keine Besserung und es war tatsächlich die komische Fritzbox. Und definitiv steht die auf der Abschussliste schon eine Weile. Wenn ihr Hörer da draußen Ideen habt, könnt ihr das ja auch mal mit in unsere Kommentare schicken oder mir Entscheidungshilfen geben hier, statt wie Felix noch ein Thema obendrauf. Ja, komm, nimm mal noch das.
Genau, nimm mal noch Windows 98 OS.
Ja, genau. Das könnte auch noch das Problem sein. Ja, aber das muss dringend mal umgebaut werden bei mir, weil diese Fritzbox eigentlich nichts mehr macht, außer diese, das ist bei der Telekom, bei der Deutschen Telekom so, man muss ja per PPOE erstmal PPPPOE diese Verbindung aufbauen da. Mhm. Und das ist irgendwie ja eigentlich Quatsch, aber gut, so ist es halt. Und ja, wenn, dann könnte man dieses Glasfaser-Modem, was da zurzeit hängt, dann ersetzen und irgendwas zusammenbauen, was zusammengeht. Gut, das war mein Blast/Mimimi/Probleme, warum unsere Webseite so langsam war die letzten Tage und warum Teile der Infrastruktur von uns weg waren. Jo. So, Markus.
Markus, wir müssen da mal
machen wir da eine Sondersendung zu Glasfaser fehlt.
Genau. ich finde den Clip nicht. Aber es kann nicht sein, dass ich mir das selber ausgedacht habe. Also, darum
das ist
hier.
So ein Mandela-Effekt einfach.
Ja, genau.
Hier, die Hörer, die hören doch bestimmt auch so andere Podcasts. Mein bester Guess, wo das herkommt, ist, irgendjemand, der hier, also es gibt ja diesen einen Podcast, Lanz und Precht, und Leute machen sich halt.
Genau, nicht hören, bitte nicht hören.
Ja, keine Recommendation für andere Podcasts,
Hä, warum weil, nicht? Hä, was jetzt? Hä? Ich hab so in den Picks noch einen anderen Podcast, können wir es nicht machen.
Ja, aber du kannst doch hier, also.
Ja, nee. Markus Lanz ist anstrengend und Precht war mal gut, der hat aber mittlerweile ist er weggeschwurbelt,
so,
finde ich so ein bisschen.
Einfach, das einfach ist, keine Empfehlung, weil es doof ist.
Ja, keine Empfehlung für einen Podcast. Aber, ja, es gibt Leute, die sich darüber lustig machen und dafür eine große Empfehlung und mein bester Guess ist, dass es hier Jan Böhmermann und Olli Schulz, die ja auch einen Podcast haben, der irgendwie...
Was kein Podcast ist, weil er kein RSS-Feed hat und nicht einfach so abonnierbar ist. Aber ja, die haben irgendwie so eine Sondersendung.
Spotify-Premium.
Die haben so ein Audio-Spotify-Produkt. Und meine beste Vermutung, wo das herkommt, ist dass Jan Böhmermann irgendwann das mal... hier parodiert hat und gesagt, ja, Markus, wir müssen da mal eine Sondersendung dazu machen. Und also wenn
das
jemand
war
weiß,
Markus.
Ja, Markus Lanz, ja.
Ja,
ein das ist Richard
Markus,
David
nicht unser
Precht.
Markus.
Nee, ist nicht unser Markus, aber er ist auch ein Markus. Darum ist es ja so gut. Ja. Aber ja, also wenn irgendjemand weiß, in welchem Podcast oder vielleicht ist es auch ein YouTube-Video oder eine Fernsehsendung oder so. Wenn irgendjemand weiß, wo das herkommt, verlinkt doch das mal in den Kommentaren. Weil ich würde das gerne
genau
haben als Audioclip. Und
vielleicht
ich brauche das für mich, weil ich fühle mich ein bisschen wahnsinnig, weil jetzt wirkt so, als hätte ich mir das ausgedacht.
Ja, so war das auch. Wir fühlten uns alle verarscht letztes Mal.
Tja. Nee, ich fand's super. Ich hab's auch nicht verstanden, aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem lachen kann.
Tja.
Markus,
so viel dazu.
Markus, wann machen wir mal eine Sondersendung?
Macht mal eine Sondersendung, bitte.
Genau, sobald wir die Zeit haben, das mal vorzubereiten. Ich habe aber noch ein paar Sondersendungen, kommen dann später noch in den Dings. Egal. So, dann haben wir noch zumindest einen Kommentar gekriegt zu unseren Eskapaden rund um Blu-ray. Und da war irgendwie, ich habe den Link schon wieder zugemacht.
Kannst auf krepe.fs gehen?
Nimmst
den ersten.
Es war ein YouTube, nein, es war ein YouTube-Kommentar.
Oh nein. Das war ein YouTube-Kommentar,
und,
wie unpraktisch.
Da ging es nur darum, dass es Blu-Rays noch gibt und dass sich Leute das immer noch kaufen. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine Blu-Rays mehr gibt. Und ja, gibt bestimmt auch
noch Leute. Du hast doch gesagt, dass man die nicht kauft.
Genau, dass ich die nicht mehr kaufe, dass viele andere Leute die nicht mehr kaufen, sondern streamen. Und da war halt so der Kommentar, aber Kenner und Liebhaber holen sich schon alleine der absolut überlegenen Ton- und Bildqualität wegen Blu-Rays. Weil es nicht so eine Kack-Komprimierung ist wie beim Streaming. Und ja, kann ich sehen den Punkt. Also vielen Dank. Und ja, es gibt durchaus Gründe, warum sich Leute noch Blu-Rays kaufen. Und hoffentlich kaufen die genug Blu-Rays, dass es die auch in Zukunft noch gibt. Und ja, vielen Dank für den Kommentar von, ich glaube, irgendwas mit Wannsee war in dem Usernamen drin. Vielen Dank.
Damit sie auch morgen noch kraftvoll Blu-Rays kaufen können.
Genau. So. Habt ihr noch Blast? Sonst gehen wir.
Reicht, oder? So viel
Bagger. Was interessiert, ist das Geschwätz und so.
Ja. Genau. Dann gehen wir zum Toten der Woche. Meine Toten der Woche war die Glasfaserleitung. Die habe ich schon jetzt quasi im Blast mit abgehandelt. Mit meiner Fritzbox zusammen, die definitiv auch demnächst unbedingt mal einen Tod sterben muss, aber was habt ihr denn so?
Dinge, die auch so von Fritzbox, und dann haben wir ja Leute, brauchen ja nicht nur einen Router, sondern da brauchst du ja auch so ein NAS, und da haben viele dieses Synology gekauft.
Ja.
Weil es war immer ganz okay, ne? Konntest du einfach so Festplatten reinschieben und so. Und hatte ganz okay
hat
Software.
Hat die auch Docker-Support oder so? Irgendwie sowas, was halbwegs okay
ja,
war.
Ja, die haben jetzt aber LXC, die machen keinen Docker mehr. Oder? War das
nicht egal, oder? Common OSI-Images oder so.
Ja, also ist egal, ob QNAP oder Synology.
Aber halt so Container, dass du halt irgendwie Container. Andere Software nachladen kannst.
Ja. Genau, sowas gibt es.
Also genau,
sowohl so Container als auch Pakete.
Auf meinem QNAP kam, glaube ich, die Meldung, dass die kein LXC mehr unterstützen.
Wer? Bei wem?
Auf dem QNAP.
QNAP? Ich dachte, QNAP macht keinen Docker mehr, dafür jetzt LXC. Aber
vielleicht habe ich
gar nichts mehr von den beiden
verstanden.
Oder was?
Das ist möglich. Ja, okay. Gut, das aber das war nicht der Punkt, auf den wir hinaus wollten.
Nee,
sorry.
Genau. Wir waren bei Synology, nicht bei QNAP. Was ist mit den Synologies?
Genau. Die haben jetzt gesagt, hier eigene Festplatten mitbringen, das ist voll doof. Wir certifizieren jetzt irgendwie so 3 Festplatten oder so und dann müsst ihr die kaufen.
WTF.
Und
auch nur die mit dem Stempel, oder?
Nur die mit dem Stempel. Und das ist schon so ein bisschen Dick-Move, weil, naja, also für Enterprise sehe ich das gerade noch so knapp ein.
Du meinst, wenn du Enterprise kaufst, dann kannst du auch Enterprise-Platten bezahlen?
Genau, also es ist halt so ein bisschen, stell dir vor, du bist halt so ein Enterprise, du kaufst dir halt so ein Enterprise-Synology für deine Firma und dann hast du halt gewisse Erwartungen an Performance und keine Ahnung was und wenn das halt nicht funktioniert, bist du mad und gehst zu Synology und jammerst darum, dass dein Zeug nicht funktioniert. Da finde ich, kann ich nachvollziehen, dass sie sagen, hey, wenn du willst, dass es funktioniert, musst du halt diese Platten, gibt halt diese Festplatten, die wir getestet haben, das ist die ganze Systemkonfig, die wir getestet haben, das funktioniert. Da versprechen wir dir, dass es funktioniert und wenn es halt nicht funktioniert, dann kannst du zu uns kommen und sagen, ja, es funktioniert nicht. Und dann müssen sie sich das anschauen. Die meisten Leute, die aber ein Synology kaufen, sind halt so, oder viele Leute, die sich ein Synology kaufen, sind halt so Home-User. Und da sehe ich das so gar nicht, ehrlich gesagt, weil es schon ein bisschen cursed, dass du dann nur noch gewisse Festplatten kaufen kannst. Das stimmt. Sie gesagt haben, ja, das passt. Und ja, also finden wir, glaube ich, doof.
Ich finde es auf jeden Fall doof,
ja. Ja, also ich finde es auch doof, aber...
Und was machen sie als Argumentation? So wie Apple, so, oh, nur damit können wir garantieren, dass ihr das optimale Benutzererlebnis habt? Oder argumentieren sie gar nicht, oder?
Ich glaube, das Erste, was du gesagt hast, schon irgendwas in die Richtung.
Ja, so ein bisschen so, ja, besser, ja. Funktioniert besser, full range of features und Support. Ja. Aktuell kann man wohl noch so ein bisschen drumherum kommen. Man kann es auf dem alten Modell, kann man die Platten und dann kann man sie migrieren. Das geht noch.
Ist doch Bullshit.
Aber also es ist halt ein reiner Software-Lock. Also es gibt keinen
technischen
Hardware-Grund, warum das so sein müsste.
Ja.
Hardware-Grund ist, dass sie mehr Geld machen.
Ja, also ich meine, wenn man es nett machen würde, würde man sozusagen, du steckst so Festplatten rein, kriegst halt eine Warning, sind nicht unterstützt, können wir nicht garantieren, dass unser Raid irgendwie darauf, wenn du willst, kannst du sie aber benutzen, bloß erwarte keinen Support von uns. Wäre so irgendwie...
Ja, also das aber ich finde, die sollen trotzdem Support geben für scheiß Festplatten, hey, was zur Hölle?
Ja, also bis zu einem gewissen Grad schon, aber dass du so gewisse Performance-Dinge halt irgendwie dann nicht mehr garantieren kannst, finde ich schon okay. Genau. Dass du sagen kannst, ja, so ja, deine Performance ist scheiße, aber es liegt halt auch einfach daran, dass du irgendwelche Shit-Festplatten gekauft hast, die halt nicht performen und dann funktioniert es natürlich shit. Das so, ja.
Ja.
Genau. Fair enough.
Vielleicht haben sie das so oft jetzt, dass irgendwelche Leute von AliExpress 200 Terabyte Festplatten kaufen und dann sind die leider kacke.
Ja, keine Ahnung.
15 Euro. Finde ich jetzt auch nicht wirklich einen nice Move. Und das kommt per Software-Update jetzt rein.
Ich glaube, es ist auf neueren Modellen.
Okay.
Also wenn du dir ein neues
Synology kaufst und dann...
Ein neues Synology, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube nicht, dass es...
Das ist beim
alten... Starting with the Plus Series Models released in 2025. Okay. Also mit den neuen Plus-Serie Modellen, die du jetzt dieses Jahr, Ende dieses Jahres, keine Ahnung, wenn diese Modelle genau rauskommen, dann bist du...
Mit der nächsten Generation.
Mit der nächsten Generation, basically. Genau.
Okay. Affected. Hört sich an wie so ein Vulnerability, die du dann bekommst. Sorry, du bist leider affected mit deinem Problem, dass deine Festplatten nicht funktionieren.
Ja, ein bisschen Scam. Nee, also ich, keine Ahnung, ich finde es überhaupt nicht okay.
Na, sonst QNAP kann man noch nehmen, solange die nicht auch irgendwie scheiße werden. Ich, ja, weiß nicht, was gibt's noch irgendwas? Baut sonst noch einer? Also wir hatten ja so ab und zu mal welche
relativ No-Name. Diese Asus, Astor, blablabla Dinge. Okay. Die, wo du dann 8 oder 12 NVMe reinstopfen kannst.
Genau.
Aber wie ist die Software für diese Dinge?
Asus Tor.
Wie ist die Software? Was haben die für Software?
Ich glaube, du kannst da irgendwas drauf machen.
Irgendwas?
Haben garantiert so ein eigenes Asus blablabla OS. Aber so wie ich es verstanden habe, kannst du irgendwas drauf machen, weil es ein normaler Computer drauf ist.
Ah, ja. Ja, normale Computer ist schon auch the way to go.
Ansonsten kann man sich natürlich auch irgendwie selber zusammenbauen und so ein TrueNAS-Zeug drauf tun, also dieses BSD.
Apropos OS. TrueNAS.
Ja.
Was für ein tolle für eine tolle Überleitung, Ingo.
Ja.
Kein FreeBSD auf TrueNAS mehr.
Was?
Ja.
Echt?
Ja.
Danke,
WTF?
Ingo, dass du es so gut vorbereitet hast. Ja. Mit TrueNAS 25, nur 4, nur noch
Nur noch die,
Linux.
Nur noch Linux. Das war Debian-basiert,
oder? TrueNAS Scale.
Das war, glaube ich, Debian-basiert, ne? Dieser Teil.
Ja, glaub schon. Linux-basiert.
Keine Ahnung. Steht ja, aber irgendwie Linux, ja.
Ja, genau. Aber sie shippen OpenZFS trotzdem. Also sie haben quasi jetzt, sind da jetzt migriert.
Ja, okay. Also ich glaube, das war ja schon immer, also dieses Truna Scale, was ja schon immer Linux basiert war.
Ja, ja, genau.
War schon immer mit diesem Open ZFS, ZFS und Linux Zeug. Und jetzt ist es offensichtlich gut genug und es macht halt keinen Sinn mehr, diese beiden zu
pflegen,
maintain.
Hm. Okay.
Und jetzt haben sie das wieder zusammengeführt.
Das andere hieß TrueNAS Core und jetzt gibt es nur noch TrueNAS anscheinend.
Verrückt.
Tja, Ingo, das ist traurig.
Ja, also
vielleicht.
Genau, ich meine, für die meisten, die ist sozusagen, die nur eine nette bunte Oberfläche über ihren RAID Gedöns mit irgendwie ein paar Services, NFS, SMB sowieso haben wollen, wird sich jetzt nichts groß ändern. Also wenn du nicht irgendwelche ganz speziellen Features, keine Ahnung, benutzt hast, wirst du es, nehme ich mal an, überhaupt gar nicht merken. Der Vorteil wird halt sein, ne, dass sie dann auch KVM, LXC, dieses ganze Zeug verwenden können. Klar, kannst keine BSD-Jails mehr verwenden, aber
wer benutzt sowas auch schon?
Ja, wer macht sowas auch? Also, bis auf Leute.
Ja. Naja,
aber ich habe gehört, du kannst ja dieses andere Ding jetzt auch auf BSD haben, von daher ist ja quasi das Gleiche dann.
Ja.
LXC auf BSD oder wie war das?
Deswegen sage ich ja, 80% der Leute wird es wahrscheinlich egal sein, weil sie keine Jails verwendet haben und keine Ahnung, vielleicht auch noch nicht mal irgendwelche Virtual Maschinen da drauf oder wenn, dann werden die sich wahrscheinlich, zumindest die Virtual Maschinen und die Docker-Sachen irgendwie auch konvertieren lassen, von dem her, ja.
Ja, ja. Also für die meisten Leute spielt das absolut keine Rolle. Ich meine, es kommt auch ein bisschen aus einer Zeit, wo halt sowohl ZFS als auch Container auf Linux nicht wirklich ein Ding war.
Hm.
Muss man schon fairerweise auch dazu sagen. Und jetzt, wo du halt irgendwie mit Docker und LXD und dieses ZFS, Open Container Initiative und dann hast du ZFS on Linux oder dieses Open ZFS, I guess, was es ja jetzt ist, was wohl alles jetzt auch schon ein paar Jahre maintained wird und offensichtlich ganz gut funktioniert, gibt's halt wie keine oder nicht mehr viel gute Gründe zum, ja, ein obskureres Betriebssystem einzusetzen.
Ist natürlich ein bisschen schade.
Ein bisschen schade, ist auch für die Vielfalt und so, wenn halt alles Linux ist. Ja. Ist halt, ja, ich find's schon nice, dass es dieses POSIX gibt und dass du Dinge halt POSIX-compliant machst und dann läuft's halt eigentlich überall und so. Und je weniger Konkurrenz und je weniger Leute halt irgendwas anderes benutzen, desto weniger, ja, also Leute optimieren das Zeug halt einfach für Linux und wenn es auf Linux läuft, dann läuft's. Und es macht's halt schwieriger für irgendwie Krebssysteme.
Ja, ich meine, es könnte
zu existieren.
Also erstens war natürlich TrueNAS neben der Firewall-Lösung, die wir vorhin hatten, OpenSense, schon irgendwie so eins dieser herausstechenden Sachen, die immer noch mit BSD liefen. Ja. Wahrscheinlich ging darüber auch viel Entwicklungsarbeit und Bugfixes auch in FreeBSD und Co. ein. Wird dann natürlich auch nicht mehr stattfinden. Keine Ahnung, wie viele Fixes und Entwicklungsarbeit jetzt von EX Systems dafür bereitgestellt wurden, aber sicher über die Jahre, Jahrzehnte schon einiges. Also das wird auf jeden Fall wegfallen und von dem her ist es zumindest für FreeBSD jetzt auch nicht gerade die beste Nachricht. Ja.
Ja. Aber so ist es halt.
Ja. Nee, genau. Also ich kann es auch verstehen. Schade finde ich es trotzdem irgendwie, weil, genau, NAS-Lösung oder so bunte, nette Oberflächen für Linux gibt es viele. Und TrueNAS ist schon eine eher bekanntere und naja, ist irgendwie schade jetzt. Aber da ich...
Gut, eben. Für die meisten geht es ja nicht weg. Es ist halt einfach jetzt ein Linux drunter.
Genau, ja. Genau. Also das TrueNAS ist nicht tot, sondern wirklich nur die BSD oder Trunas Core ist tot, aber lang lebe Trunas, weil gibt noch eine Version, die auf Linux basiert und die auch aktiv weiterentwickelt und gepflegt wird.
Und da gibt es auch dieses, wie hieß das?
Was?
Es gibt so ein Skin, I guess, für Trunas, was eine eigene,
dann sieht es auch wie Windows 98 aus, oder?
Nee, ich glaube nicht, nee.
okay, das ist schön. Sieht aus wie Router OS.
HexOS.
Was ist HexOS?
Ich würde sagen, im weitesten Sinne ist es halt ein Skin für Trunas. Weil Trunas ist ja schon auch jetzt, was das UI und die konfigurierbar, also super mächtig, du kannst halt alles konfigurieren, aber du musst halt schon auch viel konfigurieren und für, im Vergleich zu so einem Synology oder so, wo du einfach sagst, ja, hier, Festplatten und los, musst du bei so einem Trunas, musst du dann, glaube ich, schon halt so sagen, so, ja, okay, ich hätte hier gerne diesen ZFS-Rate-Typ mit diesen Platten und diesem Striping und diesen Options und so. Und HexOS, so wie ich das verstanden habe, ist halt so ein bisschen Skin, ein Plugin obendrauf, was halt dir so ein User-Interface wie so ein Synology zum Beispiel gibt und wo du dann einfach sagen kannst, so, ja, keine Ahnung, ja, mach mir mal was. Aber unten drunter läuft halt trotzdem Trunas. Das heißt, wenn du irgendwas dann rumfrickeln willst, kannst du, aber du musst halt nicht. Und irgendwie die Features sind irgendwie so ein bisschen, aber ist alles noch Early Alpha irgendwas und es kostet Geld. Also es ist nicht ein Open Source, soweit ich das verstanden habe.
Okay, HexOS kann man sich mal angucken, aber das muss, wird ja dann auch, also wenn es nur auf Trunas läuft, dann ja auch mitgehen auf die Linux-Ecke.
Geht davon aus. Also eben, es ist eher so ein Skin auf, also wenn du halt, wenn dir dann halt Trunas zu kompliziert ist, dass du einen Skin hast, der dir das einfach, oder, ja.
Ja, nachdem cooler du jetzt ja nicht mehr
als ein eigenes Ding
Synology benutzen darfst, geht quasi nur noch das dann.
Ja, okay, genau. Baut euch eure eigenen NAS-Systeme. Da könnt ihr auch Festplatten reinstecken, die ihr wollt. Aber man muss sich eben damit ein bisschen beschäftigen. Das hilft nichts. Auch beschäftigen muss man sich mit Tickets, wenn man zur...
Hätte man sich beschäftigen müssen. Genau. Tickets für die GPN.
Die
Gulasch-Programmiernacht.
Die
Gulasch-Programmiernacht war das eine große Event in Karlsruhe für diese Hacking-Community. Und es war bis zu diesem Jahr, war es immer so, dass du einfach hingehen konntest. Turns out, dieses Jahr ist nicht so, sondern du hättest quasi ein Ticket shoppen müssen.
Und? Hast du geschafft? Hast du nicht geschafft?
Nee, nicht geschafft. Das war auch so, ja, es gab zwei Runden. Die erste Runde war so, ja, verpasst einfach, so, keine Ahnung, hätte ich was machen müssen. Die zweite Runde war dann, 14 Uhr fängt's an, 14.15 Uhr reinguckt, also weg.
Yeah.
Shit. Ja, das war ein bisschen unpraktisch. Komplett ausverkauft. Und es gibt wohl Tagestickets, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, ob das, oder wie gut das funktioniert, ob man da noch was bekommt oder, ja. Deswegen kein Gulasch-Programmiermacht für dieses Jahr wahrscheinlich für mich. Also, schade.
Schade, weil du weißt auch nicht, wie viele Tickets es gab, oder?
Nee, steht auch nirgends. Keine Ahnung, wie viel sie haben. Ich weiß auch gar nicht, warum das, also, wenn jemand da Insight hat, warum das so dieses Jahr gemacht worden ist, weil vielleicht gab es irgendwelche Auflagen oder irgendwas.
Ja. Die Auflage war, Makefoo soll nicht kommen, und dann haben sie gedacht, wie machen wir das am einfachsten? Und dann so, irgend so ein Ticket-Lotterie-Ding, wo man sich drum kümmern müsste.
Ja.
Ja, genau.
Da sperren wir schon genug Leute aus.
Und ansonsten hätte ich einfach, so wie immer, einen Tag vorher überlegt, ob ich hingehe, und dann hätte sich das ergeben, aber so. Tja. Schade.
Okay, schade. Was ist noch tot? Irgendwie Tote der Woche, ganz schön lange Liste heute.
Ja, viele Sachen, alles von mir jetzt. Ich gehe da ein bisschen schneller mal durch.
Ja,
mal. Nest-Thermostate, kennt ihr die noch? Dieses Google-Dingens da, was irgendwie deine Heizung steuern kann?
Ja, das war ursprünglich nicht von Google, ne? Google hat das gekauft, ne?
Ja, die haben es gekauft.
Aufgekauft.
Genau, aber die haben Nest gekauft und dann haben sie gesagt, we did this und jetzt wollen sie aber loswerden. und zwar für ältere Generationen endet der Support, haben sie gesagt. Also die Sachen, die sie irgendwie 2012 oder sowas verkauft. Und die waren 2012 haben sie irgendwelche Dinge verkauft, das Support endet dort.
Ja, stell dir mal vor,
und
so Heizungssteuerung
von
2000. Heizungssteuerung von 2012, wir brauchen sowas noch. Jetzt, ganz ehrlich.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn das Ding heißer und kälter machen kann, ich glaube, das sind alle Features, die man da braucht.
Ja, wer braucht eine Heizungssteuerung? Einfach einmal an und fertig. Genau. Was willst du
oder
steuern?
Einmal aus?
Genau. Einmal an, genau. Vollgebläse und dann.
Und dann wieder ausmachen. Ja, genau. Also das ist das. Und sie ziehen sich komplett aus dem EU-Markt zurück mit ihren Dingern.
Okay.
Mit ihren Nest-Thermostaten.
Mm.
Und Hauptgrund ist, zu kompliziert, gibt zu viele verschiedene Anbieter von irgendwelchen Heizungssteuerungen.
Ja, ist ja auch richtig. Also, ja.
Ja, das stimmt. Und dann haben sie ja gesagt, das geht nicht, kann man leider nichts machen.
Finde ich doof.
Ich meine ganz ehrlich.
Ja, wahrscheinlich auch irgendwie Datenschutz oder so.
Ja, ich meine, wer sowas bauen will, kann sich auch irgendwie einen Home Assistant hinknallen und irgendwie, das hat alle Dinger und macht alles. Und
aber musst halt machen.
Ja, das musst halt
Ding
machen.
Das andere Ding steckst halt so an. Das ist so wie mit diesem NAS-Ding, ja, du musst.
Ich mache jetzt auch Home Assistant, aber ja, okay.
Ja, du bist gewechselt.
Nee, noch nicht, aber kommt hier später auch noch.
Auch, du hast aber jetzt zwei.
Ich habe einfach zwei, genau. Mache einfach alles.
Ja, okay.
Ja. Gut, was geht's noch, Tod? Das ist jetzt, also dieses Nest-Ding. Ob es das gibt oder nicht, ist mir relativ egal. Ich weiß nicht, wie es bei den Hörern aussieht.
Mir ist auch egal, aber es ist nur aufgefallen, dass quasi mal wieder Google irgendwelche
Dinge
Sachen droppt, die sie mal irgendwie vor 100 Jahren
zu teuer.
Ein paar Jahre gebraucht haben.
Mhm.
Genau, ein anderes Ding, das ist mir aufgefallen, weil ich habe, also es ist eine Library, die Regex macht oder so eine Regex-Parsing-Library. Und das Projekt, der Projektsupport oder das Projekt selber ist geendet am 24. April 2025. Diese Regular Expression Library ist leider in sehr vielen Dingen drin.
Wieso lässt man sowas auslaufen? Hä?
Er hat einfach gesagt, ist so. Ist einfach der eine Typ, der hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf den Shit.
Okay.
Und ist fertig.
Ja, na gut, aber vielleicht übernimmt es ja jemand und kümmert sich drum. Wenn nicht,
dann wäre ganz praktisch, wenn es jemand übernehmen würde, weil wie gesagt, das sind allen möglichen Sachen drin. Und warum ich es gesehen habe, ist, weil ich habe irgendwie angefangen, wieder irgendwelche Software zu paketieren für NixOS. Und dann kam das halt irgendwo hoch. Und das hatte ich gebaut. Und das war das Problem. Aber da habe ich das quasi gelesen, das erste Mal gesehen. Die Software heißt Oniguruma. Und in dem Bildprozess war es halt immer das Ding, was irgendwie fehlgeschlagen ist wegen irgendwas. Das war so eine Python-Package, was irgendwas angezogen hat, aber es hat nicht richtig funktioniert. Hat am Ende doch getan, aber jetzt ist leider die Library out of support, oder der Typ hat es archived. Und ja, mindestens dieses eine Python-Package hat es immer noch drin.
Ja, aber es sieht auch nach viel C-Code aus.
Ist C-Code.
Ja. Das ist ganz wenig
vielleicht
Python
ist einfach fertig
und ganz
jetzt
viel C-Code.
Nee, diese Library selber ist eine C-Library, die aber von einem Python-Paket angezogen wurde.
Ah, ja.
Also ein Python-Regex-Paket irgendwie.
Ja, das hat das halt Python-Bindings, I guess.
Ja, weiß nicht, Python, oder es war halt so eine Python-Library, die dann halt so ein Wrapper um dieses Ding gemacht hat, was auch immer, ist ja auch egal. Es hat auf jeden Fall dann am Ende gebaut, war alles gut. Leider jetzt für immer
tot.
Unsecure.
Tja, du kannst das ja jetzt in Rust neu schreiben. Das, was Leute jetzt tun.
Nee, ich mach da gar nichts. Ich warte es einfach aus, ist stabil jetzt. Ich hab's paketiert, es muss funktionieren. Ist irgendwas Internes von der S-Wasch, ist egal. Sicherheit durch Ignoranz.
Naja.
So,
was
genau, das war das andere Ding.
Soll
und
kaputt gehen.
Ja, genau, soll irgendwie gehackt werden, irgendwie eine Regex-Library, sowas wird das ja nie passieren. Oder?
Naja.
Und was auch passiert ist, Fahrräder, die Abandonware werden. Toll, oder?
Ach,
wenn du ein Fahrrad gekauft hast von, wie heißt die Firma? Scheiße, wie heißt die nochmal?
Ich liebe diese Zukunft.
Die Firma heißt FunMove.
Ja,
die haben wir
quasi
schon mal.
Erstes.
Ja.
Ja. Es kann sein, haben wir darüber geredet?
Ja.
Jedenfalls hat jemand jetzt, dann passend dazu, jemand hat dafür quasi was gebaut, dass du das Fahrrad normal benutzen kannst, halt quasi so ein den Ersatz-Service gebaut, der dein Fahrrad retten kann. Und zwar, du musst leider drumherum löten und alles Mögliche machen, damit das funktioniert. Ist ein bisschen unpraktisch. Aber der hat's komplett beschrieben, wie das funktioniert. Das ist ganz cool. Also das heißt, wenn du so ein Fahrrad hast und du es ganz, ganz, ganz dringend retten möchtest, dann kannst du es aufmachen, kannst irgendwelche Sachen umlöten und irgendwelches USB-Krams reintun und dann funktioniert schon. Das ist total easy.
Okay.
Also,
Ja, ist doch schön, dass es noch Leute gibt, die sich trotzdem darum kümmern und eben Lösungen dafür finden.
Ja.
Weil, ja. Ja. Ja, genau, also wir haben über die Firma auf jeden Fall geredet, dass die finanzielle Schwierigkeiten hat und irgendwie pleite gegangen ist und die Dinger dann.
Jetzt alle ihre Fahrräder so ein Problem haben und wenn du nur ganz viel Zeit hast, dann kannst du auch dein Fahrrad retten. Toll, oder?
Gut, also wenn ihr eins davon habt, dann könnt ihr mal gucken, ob das euer Problem ist.
Genau,
ihr
findet jemanden,
der besser löten kann. Das wäre auch ein Ding, dann lasst ihr löten, sozusagen.
Ja, genau. Da
kommen wir zur Kategorie Untote der Woche. Untoter, der erste Untote klingt irgendwie gut. Den habe ich schon mal gehört.
4chan. Ja. Wir erinnern uns, dieses...
Klingt es gut?
Der Ingo.
Ja, klingt gut, dass es wieder zurück ist.
Kennst du das gleiche 4chan wie ich?
Ja.
4chan war nie gut.
Nein, aber es ist schön, dass es wieder da ist. Bring deine Erinnerung zurück. Nicht?
Es war weg.
Aber was für Erinnerungen? Sind das Erinnerungen, die du haben willst? Oder sind das einfach nur Erinnerungen?
Erinnerungen. Ja, was
Dinge,
ist passiert?
Die man gesehen hat, die man nicht sehen wollte.
Ja.
Da ist so ein Message Board, ein ganz altes. Und das ist wohl auch das Problem, warum es gehackt wurde. Und dann war es wohl für eine Zeit weg und dann war es so die Frage, kommt es wieder oder nicht? Und das ist jetzt beantwortet, ist wieder da.
Ist endlich wieder da.
Wohl jemand wieder.
Toll.
Und da gibt es irgendwie so ein, so ein Lore, so eine Geschichte dahinter, wer was vielleicht gehackt hat und bla bla und ist alles so, ja. Hat
und,
mich nicht,
wer hat was gehackt?
Das hat mich alles nicht genug interessiert.
Irgendwie so eine andere Seite, oder? So eine andere Seite, die wie 4chan
glaube,
ist, aber nicht 4chan.
Es ist, es sind Leute, die auch auf 4chan rumgehangen sind, aber da nicht happy waren mit irgendwie, wie Leute Dinge gemacht haben oder so. Keine Ahnung. Irgend sowas. Die haben gesagt, sie haben das gehackt und dann war es weg.
Krass.
Und
jetzt ist wieder da.
Was sich rausgestellt hat, die haben einen super alten PHP-Code. Das war wohl so ein bisschen Teil des Problems, warum sie gehackt wurden.
Okay, das hätte ja auch sein können, dass es gut ist, weil es Sicherheit durch Ignoranz gewesen wäre. So alten PHP-Code kann keiner mehr irgendwie angreifen, weil keiner mehr versteht. Aber
ja, ist leider so alt gewesen, dass es dann schon wieder ein Problem war. Also es war quasi über diese Schwelle, wo es gut ist, dass es alt ist, hinten hinaus.
Ja, ja ist so.
Lass die Katze rein.
Nein, irgendwer muss sie füttern.
Drin. Das ist das Problem. Ich glaube, die will raus, aber
lass
die darf
Katze
eigentlich
raus.
Nicht mehr raus. Die darf nicht mehr raus, weil es ist zu spät. Die muss hier drin bleiben.
Ich würde sagen, es sind irgendwelche Kinder, die rumlaufen.
Ah, die Diskussion hat man auch mit Katzen. Okay,
Nee, ist eine Katze. Aber ich
mit Katzen.
Kann der, also.
Die arme Katze.
Nicht, kann der nicht sagen, sie soll jetzt ruhig sein oder so, sonst schicke ich sie ohne Nachtessen aufs Zimmer oder so. Das geht leider nicht. Das halt
kannst
so
schon nicht machen, aber ich weiß nicht, ob sie dir zuhört.
Ja. Passiert halt nichts. Nee.
Weil sie es nicht kann,
ja.
Ja. Man weiß auch nicht so genau, was sie will, weil sie hat irgendwie Futter hat sie bekommen, sie hat irgendwie.
Ist schlimmer als Kinder.
Ja. Das ist wie ein Kind. Ist
nicht müde.
Einfach,
ist nicht müde.
Hat keine Ahnenhosen.
Alles
das kann
schon.
Nur die drei Sachen sein, was sonst.
Ja.
Ja.
Weiß auch nicht so genau.
Okay, spielt ihr doch was vor mit Rockbox.
Ja, genau, auf deinem MP3-Player, auf deinem Rockbox MP3-Player. Kennt ihr noch Rockbox?
Ah, ja.
Ja.
Nee.
Das ist diese alternative Firmware für so ein paar MP3-Player.
Für iPods und so ging damit, glaube ich, auch, ne?
Mhm.
Die ganz allerersten, die mit so einem, wo du noch so ein Wheel hattest und so. Ich glaube, ich hatte mal eins von meinen, und eine Festplatte, da war ja noch eine richtig drehende Festplatte drin in den alten iPods. Ich glaube, damit hatte ich mal auch eine mit Rockbox ausgestattet. Oh, lang ist's her.
Ja, aber
und das gibt's jetzt noch.
Glücklich für dich, es gibt eine neue Version.
4.0.
Geil, oder? 4.0. Kannst du direkt ausprobieren auf deinem Player, wenn du ihn noch findest.
Ich...
Das ist cool, oder?
Ich wüsste nicht, wo der ist. Also theoretisch.
Ich weiß, wo mein Sansa-Clip noch ist. Echt? Der liegt hier hinten rum. Der ist auch Rockbox drauf, tatsächlich. Okay. Also der hat das in der Version 2 oder so. Ich weiß nicht genau, wie alt, der ist auch schon sehr alt.
Ich weiß zwar,
aber das war immer cool.
Ladekabel für dieses Ding sind und ich hatte auch so einen Ständer, wo du den rein so ein Docking-Dings, wo du den reinstecken konntest, aber wo der, nee, keine Ahnung, wo der noch, ob es den noch gibt.
Ja. Naja. Mein Sansa Clip hat Mini-USB, das weiß ich noch ganz genau.
Das ist ganz gut, weil das ist nicht so fricklig, ja. Hast du überhaupt noch ein Mini-USB-Kabel?
Ich habe den relativ neuen Zoom, den ich mir gekauft habe, der hat auch Mini-USB. Manche Sachen gehen nicht tot. Also jetzt der allerneueste, die haben dann auf USB-C umgestellt, aber die hatten nie, also die haben direkt vom Mini auf USB-C jetzt umgestellt.
Ja, und deswegen,
was ich mir letztes Jahr gekauft habe, hat noch Mini.
Ja, Mini ist superior für solche Geräte, weil es ist nicht so fricklig wie Mikro. Und
ja, wobei man mehr Mikro, man hat immer mehr Mikrokabel als man Mini.
Ja, ich weiß, aber man hasst Mikro auch mehr.
Ja,
das ist auch das Ding. Stimmt. Wenn du so ein Mini-Kabel hast, denkst du, oh ja, ist wenigstens stabil und du siehst, wie rum es rein muss. Ja, das ist schon okay.
Ja.
Also ich finde, Mini ist besser als Mikro jetzt quasi in Hindsight, aber.
Ja, deswegen. Aber USB-C ist schon eine neue Version.
Ja, USB-C ist natürlich Gewinn, ja. Also wenn du die Möglichkeit hast, immer USB-C.
Immer USB-C.
Ja, Rockbox 4.0, wie gesagt, könnt ihr jetzt ausprobieren. 1. April ist es released worden, aber es ist kein April-Scherz.
Okay, hat es irgendwas Besonderes? Irgendwas, wo man sagt, okay, deswegen brauche ich es wieder.
Ist eine neue Version? Was brauchst du mehr, Mann?
Ja, da hätte ja sein können, irgendein tolles Feature, irgendwie toll, total Rock ist, was man unbedingt braucht.
Warte.
Deswegen muss ich da jetzt updaten.
Hier, Release Notes sagen. Oh, fuck, er ist
Remove Devices, new supported devices.
Es gibt neue supported devices, genau. Es gibt irgendwelche halbwegs neuen Geräte, die du dann verwenden kannst.
Support GPT partitioning. Support devices that exceed 2 terabyte.
Geil.
Okay.
Dein MP3-Player irgendwie so eine 4 terabyte PCIe-SSD drin hat oder so.
Oder einfach so eine Micro-SD-Karte.
VMR Pro.
Was ist denn die aktuelle Größe?
Weiß ich nicht. Es kann VMR Pro. Ich warum? Aber ja, okay.
Ich bin auch ein VMR Pro. Keine Ahnung, was das ist, aber das bin ich bestimmt.
Das war dieses Windows Media Audio Format. Das, was es früher viel zu viel gab. Bevor
das war dann von, was man dann...
Oh ja, von MP3 und M4A und Opus und FLAC und was ich nicht, allem überholt wurde. Niemand macht mehr WMA, aber das gab so eine Zeit, wo das sich irgendwie...
Wo das viele hatten, ja.
Ja,
das war
furchtbar.
Echt immer so...
Das
Praktische an WMA war genauso wie mit AVI, dass es halt ein Containerformat ist, dass du da codec-mäßig relativ viel reinpacken konntest und es nach außen hin für die ganzen Windows-Systeme einfach immer gleich aussah. Also ich glaube, gerade wenn man nie über den Tellerrand geguckt hat, dass es da auch andere Systeme draußen gibt, war WMA ein sehr gefälliges Format.
Ich bin dagegen.
Ja, das ist legitim. Hat sich ja auch nicht durchgesetzt, ist ja nochmal gut gegangen.
Zum Glück.
Zum Glück, ja.
Ja, na ja, wobei sich bei Ogg das als Containerformat ja auch nicht so richtig durchgesetzt hat, ne? Gab ja dann auch OGM und so, also ja. Aber ist auch, also WMA, laut der Wikipedia ist es tatsächlich auch ein Audio-Codec, nicht nur ein Container.
Ach so, echt? Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
Also ich lese, ist ein proprietärer Audio-Codec von Microsoft und Teil der Windows Media Plattform. Also,
Tja, dann.
Na dann.
Nur ein Container.
Dann weiß ich jetzt auch nicht.
WMA kodiert Audio-Streams in der Regel in einem ASF-Container.
Ja, Streams, genau. ASF war das Streaming-Format, genau.
Und also, da es irgendwie DRM-Kopierschutz hatte, wollten das alle nicht. Genau. Und war in vielen Online-Musikshops so Anfang der 2000er, keine Ahnung, irgendwann mal anzutreffen. Okay. Nee, also ich mag Opus MP3.
Ja.
Lieber.
Also ich glaube, es steht für World Master Athletics.
Okay, nein.
Ja, wer kennt das
aber
nicht? Ich habe gerade nachgeschaut, die größten Micro-SD-Karten, die du bekommst, sind 2 Terabyte.
Ja, siehst du, da brauchst du noch nicht mehr als 2 Terabyte.
Doch, das ist quasi future-proof, weil die nächsten, also dieses Jahr sollen wohl schon die ersten 4 Terabyte Micro-SD-Karten kommen.
Vielleicht. Ich hab jetzt ganz viele Micro-SD-Karten mit 16 Gigabyte gekauft.
Hä?
Okay.
Oh, Ingo.
Ja. Weird Flex, Ingo?
Weird Flex, but okay.
Okay.
Irgendwo hieß es, dieses Ding kann kein SDHX oder wie heißt es dann? XC, SD?
Ja.
Ja, irgendwas? Also gab es doch immer...
Ja, da wo man noch aufpassen musste, ja.
Genau, und dann habe ich gedacht, naja, okay, und dann habe ich irgendwie, also entweder hat Amazon mir zu viel geschickt oder ich habe mich verklickt, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall habe ich plötzlich 5 davon gehabt, obwohl ich nur eine brauchte.
Aber dass du das...
Ja, aber cool ist, ich habe tatsächlich jetzt schon 4 oder so davon tatsächlich überall eingebaut. Hab heute erst eine in so ein Tablet, wo ich gedacht, das hat die ganze Zeit rumgemeckert von den Kindern, dass es irgendwie das Speicherplatz alle. Ich gedacht, warte mal, ich habe doch da so, komm, ich steck dir jetzt und dann pack mal aber alles, was so viel ist,
Stück geschickt.
Auf die SSD, auf diese Micro SD und zack, war's auch das System wieder ein bisschen schneller. Und dann habe ich das Tablet gleich entwendet und habe einfach einen Home Assistant Dashboard draus gemacht. Das fand das Kind heute Morgen schönes, nicht lustig.
Schönes Tablet habt ihr da. Wäre schade, wenn ihr mein Home Assistant Dashboard zustößen würde.
Das Kind kam heute Morgen in die Küche. Warum steht da mein Tablet? Ich sage, ja, es lag hier rum. Ich hatte heute Morgen Langeweile. Ich habe lustige Sachen damit gemacht. Ist jetzt ein Dashboard. Zeig dir jetzt lustige Sachen hier an.
Die Kinder so, okay.
Ja. Genau. Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich jetzt auch Home Assistant mache.
So, du kannst
es
nicht mehr für YouTube benutzen, das ist ein Dashboard.
Nee, das ist jetzt ein Dashboard. Steht jetzt in der Küche rum und zeigt interessante Sachen an, die hier im Haus passieren.
Was meinst du, was bringt mehr?
Ich würde sagen, das Dashboard ist viel wichtiger, als dass die Kinder dummes Zeug auf diesem Tablet spielen.
Dass die Kinder dumm Scheiß angucken, okay.
Ja, genau. Ja.
Ja, ich meine, so. Was wollen sie auch machen?
Ja, die haben Handys, die haben Zeug, die brauchen nicht so viel. Und ich brauche Dashboards, die mir Sachen anzeigen. Das ist viel wichtiger. Genau.
Ich brauche Dashboards.
Papa braucht ein Dashboard.
Auch nicht ein Dashboard, sondern Dashboards. Überall, wo man hinkommt, muss ein Dashboard stehen, damit man direkt drauf gucken kann.
Ja, klar. Ja, genau. Das Grafana-Dashboard im Flur, das tut's nicht mehr. Es müssen jetzt auch noch... Ja. Kleinere Dashboards verteilt sein, die man auch benutzen kann.
Dashboard.
Ja.
Hör auf zu heulen, Chantal. Papa braucht ein Dashboard.
Ingo, das ist ein bisschen witzig.
Ja. Schön, Ingo.
Ja.
Papa braucht noch ein Dashboard. Papa braucht noch ein Dashboard.
Was man halt so am Morgen macht, bis die Kinder aufstehen. Da hat man ja einfach, weißt du, man steht um 6 auf oder um 5 wie jeden Morgen.
So wie dann, man das halt macht, ja.
Ja, und dann denkt man, was machst du heute Morgen? Ja, mal ein Dashboard bauen. Ja. Habt ihr das nicht?
Doch.
Ja, siehst du.
Ja. Also ich habe tatsächlich jetzt auch neue Dashboards gebaut für so Temperaturzeug und irgendwie Feuchtigkeit und so.
Genau. Guck,
weil
ganz wichtig.
Macht schon Spaß. Also, ich verstehe den Ingo schon, so ist es nicht.
Siehste. Genau, und dann haben wir gleich noch so Zeug recycelt, was eh nur rumlag und noch SD-Karten, die zu viel waren, auch noch benutzt. Also, ich fühlte mich heute Morgen richtig gut. Okay, kommen wir zum AI der Woche.
Ach, wir haben so viel AI.
Habt ihr, ja, du kannst noch was rausnehmen.
Ich hab was mitgebracht.
Ja.
Ich hab da mal was
vorbereitet.
Ich hab da mal was vorbereitet. Genau, es gibt ein paar News. Ich fange einfach mal in der Mitte an. Und zwar, es gibt ein neues, wunderbares, tolles Modell, worauf alle gewartet haben.
Noch eins.
Nämlich,
ja, unbedingt.
Nach Qwen 2,5 gibt es jetzt Qwen 3 und es kann denken und es kann viel besser sein mit weniger Parametern. Der geilste heiße Scheiß für selbstgehostete Modelle. Bestes Ding, was es gibt jetzt.
Okay.
Müsst ihr ausprobieren und benutzen.
Ist das,
und warum
sonst,
ist es gut?
Warum ist es gut?
Weil es quasi mehr kann mit weniger Parametern als alle anderen Modelle. die man davor so kostenlos, also quasi Open-Weight-mäßig runterladen konnte.
Also ich muss es runterladen und selber betreiben.
Du musst es leider selber bei dir betreiben, genau. Das ist nicht was, wo du jetzt quasi ins Internet gehst und dann sagst, ich sage mir alle Avocado-Sorten oder sowas. Das kannst du erst machen, wenn du es runtergeladen hast.
Und es ist Open Source.
Und es ist, ja, Open Weight, Open Source ist nicht komplett, glaube ich. Aber die Weights, also das, was du brauchst, um das selber zu hosten, kannst du so runterladen. Davor, worüber wir geredet haben, war QWQ. Das war quasi so ein Modell, was auch dieses simulierte Denken konnte. Das kann jetzt hier Qwen 3 auch. Aber Qwen 3 kann es besser und schneller und alles. Du musst es ausprobieren auf jeden Fall.
Okay. Gut, also habt ihr da draußen alle den Befehl, das auszuprobieren und uns zu sagen, ob das gut ist. Weil ich nehme an, du hast es noch nicht ausprobiert.
Doch.
Doch?
Ist gut.
Okay.
Ja, ich meine, kannst du einfach haben.
Ja.
Und du kannst es quasi auch in CPU ausprobieren, wenn du genug RAM hast. Das ist auch kein Problem jetzt mit den aktuellen Runnern. Dann wird es halt viel, viel langsamer, aber du kriegst quasi schon einen Output, den du dir angucken kannst und kannst sagen, ob es Quatsch ist oder ganz gut funktioniert.
Also würde so ein normaler PC würde reichen, um das Ding auszuführen schon. Also ich muss jetzt nicht irgendwie
einen
Supercomputer.
Du musst nicht die krasseste Grafikkarte haben, wenn du es einfach nur ausprobieren möchtest. Also das ist ja, das war halt früher so, dass du immer so eine super Grafikkarte brauchst, damit du überhaupt irgendwas machen kannst. Aber das brauchst du jetzt nicht mehr. Genau, die Größen sind, das größte Modell ist 235 Milliarden Parameter, das ist quasi das volle, und dann gibt es aber auch von dem gleichen Modell 32 Milliarden Parameter, was dann so in knapp 20 Gigabyte RAM reinpasst oder VRAM, und dann noch ein paar darunter, die wohl auch ganz gut performen, aber halt quasi viel weniger RAM verbrauchen dann.
Okay, coole Sache.
Ist gut, auf jeden Fall.
Ja, und zufrieden. Also hast du ein paar Sachen gegengeschmissen und funktioniert gut.
Ja, funktioniert gut, genau.
Okay.
Kann ich empfehlen.
Gut.
Wie gesagt, kann quasi alles nur besser als die Modelle, die es davor als offene Gewichtung gab. Von daher ist es perfekt und ist schneller.
Gut. So schön. KI geht weiter.
KI geht weiter, was quasi auch ein bisschen fragwürdig ist, aber KI-Stimme als Moderation monatelang unbemerkt verwendet worden anscheinend von einem australischen Radiosender.
Ja, war also so gut, hat keiner gemerkt.
Wow. Ja, war so gut, hat keiner gemerkt. Es gab ja diesen riesen Aufschrei, wo ein Radiosender gemacht hat, wir machen das jetzt. Hier ist es quasi nicht aufgefallen für Monate. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben quasi eine geklonte Stimme von einer von der HR oder sowas, von Finanzabteilung genommen und haben die Stimme von ihr geklont, beziehungsweise klonen lassen, und diese Stimme hat dann quasi geredet. Sie hat wohl nicht viel gesagt, also sie hat wohl immer nur so kleine Sachen quasi vorgelesen oder quasi synthetisiert, ja, also Text synthetisiert in Sprache, aber es hat wohl halbwegs anständig funktioniert. Und tja, was machen wir damit?
Keine Ahnung. Ich meine, wenn
das heißt einfach, dass das Text-to-Speech schon ziemlich gut geworden ist, oder? Das ist,
glaube ich, ja.
Ich glaube, was wir damit machen, ist, wir machen so einen Ingo-Radiosender.
Ingo-Radiosender.
Aus den tausenden Stunden Ingo-Podcasts synthetisieren wir einen Ingo, einen KI-Ingo. Ja. Und dann
Kingo.
Kingo,
genau. Ja. Und dann fragen wir noch einen Namen für den Radiosender und dann können wir das irgendwie so als...
Es war sehr einfach.
Nice. Dann können wir das so als Piraten-UKW-Radiosender in Brandenburg oder so aufziehen.
Ja.
Und dann wären wir reich.
Das wäre doch geil.
Also bis auf den letzten Punkt fand ich das lustig, aber ich glaube, das mit dem letzten Punkt...
Was, du willst nicht reich werden oder was?
Ingo ist schon reich.
Hast du Geld? Nicht reich werden.
Nein, aber ich glaube, mit meiner Stimme hier auf dem Plattenland, weiß ich nicht, ob du damit reich wirst. Aber gut.
Wird nix.
Probieren was aus, ich meine.
Aber wir können ja ins Internet senden. Vielleicht bringt es ja mehr.
Vielleicht ist
es... Wenn das Glasfaser
funktioniert.
Das
kennen die Leute schon.
Achso, okay.
Ist auch viel mehr.
Wir schicken das über UKW. UKW ist schon witziger auch.
Ja,
UKW ist einfach lustig.
Und wir machen das auch quasi, Ingo erzählt einfach von den ganzen Folgen, die er gemacht hat. Ja, er macht quasi so ein Zusammenspiel, er redet einfach, er denkt sich auch neue Sachen aus, die quasi da passiert sind jetzt.
Absolut.
Super.
Dann kann ich das ja mal vorziehen, apropos Ingo redet über Sachen, die er gemacht hat. Ich habe die Woche tatsächlich schon einen Podcast mit veröffentlicht. Ich war nämlich zu Gast in Captain It's Wednesday in der Folge 133 und wir haben quasi übers Podcasten gepodcastet. Ne? Super Sache.
Nice.
Okay.
Nur ein bisschen Meta.
Okay.
Haben einen Meta-Podcast gemacht. Also
macht man es da immer oder redet man immer über andere Sachen?
Nein, es ist immer was anderes.
Was ist das für ein Podcast?
Das ist ein Podcast von GNU/Linux.ch, der seit einer Weile dann immer jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Total unterschiedliche Themen und dieses Mal haben wir übers Podcasten gepodcastet, also wirklich gesagt, ja, was ist ein Podcast, was ist der Inhalt von einem Podcast, wie ist so unser Ablauf, also sowohl beim GNU/Linux.ch Podcast, also Captain It's Wednesday, als auch bei Radio Tux, als auch bei Beginärgewitter, was wir so für Technik verwenden, wie das so mit Interviews ist, wie so die Produktion ist und wie es publiziert wird. Genau, solche Sachen.
Okay, also, was machen die besser als wir? Ingo, jetzt sag mal an, was müssen wir ändern?
Also auf jeden Fall die Automatisierung. Autopod könnt ihr euch mal angucken.
Okay,
Autopod. Da müssen wir ja noch besser werden. Also Chaptermarks erstellen und sowas, das haben wir besser drauf. Aber so die Automation von ich schneide das Ding und ich veröffentliche
ja,
das
Ingo, das
Ding.
Das ist dein Thema quasi.
Genau, ja. Ich meine, da gibt's ja auch Issues schon bei uns auf GitHub, da fehlt noch so ein bisschen Automatisierung.
Aber Autopod muss man kaufen jetzt. Nee. Oder ist es ein anderes
nein,
Autopod?
Nein, nein, nein. Es ist ein Autopod, ist selber eine Art selber geschriebene Skripte, die nur für diesen einen Podcast funktionieren. Das, wenn, da geht's wirklich drum, er drückt am Ende auf Stopp. Ja, hier in, auch Studio Link sozusagen, Stopp, Record. Und der Rest geht halt automatisch bis dass die Folge veröffentlicht ist auf dem Blog. Und das ist ja nice. Bei uns nicht so. Bei uns sitze ich ja danach schon noch, schneide und sitze dann und nehm unser Pad und editiere dann noch ein bisschen rum und pack dann alles das manuell sozusagen erstmal irgendwo hin, muss da noch so ein paar Sachen eintragen und muss es dann Git push und dann wird es erst veröffentlicht und da könnte man schon noch ein paar Sachen automatisieren bei uns. Wie gesagt, gibt's Issues dafür, falls ihr oder ihr Hörer da draußen Lust habt, damit zu machen, sagt gerne Bescheid. Oder falls ihr einen Podcast starten wollt, könnt ihr euch ja mal die unterschiedlichen Sachen angucken, wie Leute das so machen oder anhören eben hier im Captain It's Wednesday Podcast. Genau. So, weil du das gerade gesagt hast, hier, es gibt
okay,
nicht
nice.
Genug Audiomaterial von mir, gibt's auch in anderen Podcasts noch Captain It's Wednesday. So, dann haben wir das da gleich mit abgehandelt. Bei KI-Stimmen, nice. Radio, da waren wir durch, oder? Gibt einen Aufschrei, keine Ahnung. Aber ist doch witzig. Ich meine, wenn die nicht viel erzählt, sondern immer nur die nächsten Titel ankündigt oder ich.
Oder halt irgendwie das Wetter oder sowas.
Ja, ist ja jetzt, also.
Ja, und so AI-generierte Podcasts sind hier jetzt auch nichts so super Neues. In Notebook LM, so rum. Mhm. Genau, da hat man sich ja sehr darüber gefreut, dass wenn man da was zusammen recherchiert hatte und 50 Quellen zusammengetragen hatte, dass das Ding ein Destillat daraus direkt in einen Podcast verwandeln konnte, damit man sich das auf seinem nächsten Commute oder auf der nächsten Stauautofahrt auf die Ohren tun konnte und nicht noch wieder lesen musste.
Ja. Ja, ich glaube schon, dass es dahin geht. Also die von Notebook LM, die Sachen, sie waren immer nach Schema F. Also das hat man schon sehr schnell gehört, ob das AI generiert war oder nicht.
Ja, aber ist ja auch nicht so schlimm. Also muss man ja gucken, was man will. Ja.
Genau, ich denke auch, das kommt drauf an. Also unseren Podcast kann man in Teilen ersetzen, nämlich wenn es dann um die News geht, aber alles andere
je nachdem, wenn wir nicht zu hart abgeschwiffen sind, dann vielleicht.
Genau. Aber gerade dieses, wir erzählen, schweifen ab, das funktioniert, das kannst du halt nicht skripten. Das wird auch nie eine KI so machen. Du wirst nie die Leute haben, die in der Bahn plötzlich loslachen. Das geht halt mit unserem Podcast und mit vielen, vielen anderen Podcasts auch, ja, dass du einfach laut loslachst oder über die Witze lachst, die wir hier irgendwie schon gefühlt seit Jahrhunderten einbauen. Das wird dir bei so einem KI-generierten Podcast nie unterkommen. Das ist einfach anders. Und von dem her habe ich da jetzt auch keine Angst davor. Das wirkt seinen Markt und seine Nische, sieht man ja auch in manchen YouTube-Videos und so, durchaus geben. Ja, da ist es auch okay. Aber für alles andere wird es nicht, zumindest mit der aktuellen Technik, ja, wenn dann demnächst nochmal irgendein Quantensprung kommt, mal gucken. Aber mit den aktuellen Techniken, die wir da haben, wird das, es ist halt noch keine Intelligenz drin. Das ist halt einfach so. Von dem her. Ja, mache ich mir da zurzeit keine Sorgen. Also User oder so Podcasts, die wir machen, das selbst, ist schon immer was anderes.
Selbst wenn, ja, also wir haben jetzt auch keine Incentives, also keine harten Incentives, dass wir das machen, sondern genau. Bietet sich halt gerade an. Ja.
Genau, macht uns Spaß.
Macht
wir witzeln und hier
deswegen
rum.
Deswegen wäre es auch okay, wenn es noch einen anderen Podcast gibt, der von Computern gemacht ist, der vielleicht auch witzig ist. Für mich jedenfalls, ja. Muss ja nur für mich witzig sein.
Witzig, ja, gut. Vielleicht kommt es ja vor. Ich habe jetzt noch keinen gehört, den ich witzig fand. Aber okay, gucken wir mal. Ja, gut. Was haben wir noch? Smart TVs.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, jetzt wo wir über das andere ja auch schon mal geredet haben. Die Smart TVs von welcher Firma?
LG.
LG. Sie haben LG hat neue tolle Ideen, da die Schauer auszubeuten.
Hm.
Und zwar wollen sie deine Emotionen überwachen mit AI.
Okay.
Und dann dir personalisierte Werbung geben für dein Gemütszustand.
Aber da müssen sie ja eine Kamera haben, oder?
Ja.
Wie? Ja. Seriously? Die gucken dich die ganze Zeit an, wie du auf Sachen reagierst, die du vom Fernseher siehst, und dann spielen sie die. Das ist schon ein bisschen creepy.
Ja.
Das will ich nicht.
Ja.
Also, wir hatten doch letztens schon mal so personalisierte Werbung bei irgendjemandem, ne? Das war doch schon mal so Thema. Dass die geguckt haben, was du guckst, also was auf dem Bildschirm angezeigt wird und dir darüber dann, also die haben dann immer so ein Watermark gemacht oder so ein Hashwert gebildet, ah, okay, der guckt das und das und das und schickt dir Werbung. Ja, okay, technisch relativ einfach, kann ich fast noch verstehen, auch wenn ich es trotzdem nicht will. Aber wenn sie dir jetzt noch zugucken, das finde ich, das geht. Nee,
guck mal hier, das ist kein Problem hier, die.
Ach so, natürlich. Ja.
Hier, die Kombination der Key-Funktionen und der psychografischen Daten von Synapse sind mit unserer proprietären Technologie eine Win-Win-Situation.
Absolut, natürlich.
Frage ist, für wen ein Win,
ja,
und
ja,
für
genau.
Wen anders auch ein Win.
Mhm.
Ich glaube nicht für den Zuschauer.
Nee. Nee. Und vor allem, das ist ja eigentlich, ja, wollte ich ja auf dem Fernseher und habe mir die ganzen Streaming-Dienste doch geholt, um keine Werbung mehr zu sehen. Das ist auch so ein, ja, na gut.
Tja, die Werbung kommt leider zurück, selbst wenn du bezahlst.
Will ich nicht. Willst okay, finde ich nicht.
Wie wär's
gut.
Mit Blu-rays, Ingo?
Ja, genau.
Gibt's keine Werbung.
Ja, doch, ja. Das ist ja ein Trugschluss.
Was, bei Blu-rays auch Werbung oder was?
Natürlich, aber guck dir doch mal diese, bei Blu-rays bestimmt auch, aber guck dir noch mal diese DVDs an, die man sich kaufen konnte, da hast du so immer am Anfang erstmal so blöde Werbung dir angucken müssen und Trailers für andere Filme. Und ich mir denke, jetzt habe ich mir das scheiß Ding schon gekauft. Nerv mich doch nicht.
Krass.
Ich weiß nicht, ob das bei Blu-rays auch so ist.
Habt ihr das mitbekommen, was es ja, ich weiß nicht, ob es das bei Blu-rays auch gab, aber in den sagen mal so 2000, 2010 Jahren, gab's doch diese you wouldn't steal a car?
Ja.
Ja.
Diese, was vor einem Video,
genau,
you wouldn't
download. Ganz, ganz böse. Du guckst dir hier eine echte DVD an, deswegen bist du ganz, ganz böse, weil Raubkopierer.
Genau. Und stellt sich raus, Die hatten ja auch so, also erinnert ihr, die Font war ja schon so ein bisschen speziell.
Ja.
Es war nicht so eine Standard, Font. Haben sie daran erinnert man sich, glaube ich, schon. Stellt sich raus, die haben sie wohl geklaut.
Echt?
Die haben sie gepiratet. Die haben die Font gepiratet, um ein Advert zu machen, zu sagen, hey, ihr sollt doch nicht Dinge piraten. Und das finde ich schon gut, finde ich schon sehr lustig.
Das ist auf jeden Fall besonders, ja.
Auch also wenn ich
das muss erstmal reißen. Ja, das ist schon krass.
Ich gehe mal davon aus, dass es nicht Absicht, also das ist nicht, ja, dass das nicht von langer Hand geplant, haha, funny war, aber also ich finde es schon sehr lustig.
Mhm. Ja, wahrscheinlich alle, die das damals entschieden haben, die sind schon längst weg und kann man nicht mehr.
Ich glaube, das ist durchgerutscht. Ich glaube, das hat keiner bewusst entschieden.
Ja,
ich glaube, die haben halt einfach nicht im eigenen Hof gekehrt.
Mhm.
Trotz dieser Kampagne.
Ja. Also ich meine, dafür müssten wir jetzt ganz viele Videos stehlen dürfen. Also dafür, dass wir uns das angucken müssten und dass die alle betrogen haben, müssten wir jetzt einen Freifahrtschein kriegen. Ja, das finde ich okay. Ja, gut.
Oder einfach die so ernst nehmen, wie sie sich selber ernst nehmen.
Ja.
Nicht.
Genau. Aber aber es ist eine gute Story, ja. Das finde ich sehr nice. Okay, wir waren bei AI. Immer noch.
AI. Haben wir noch was?
Ja, du hast noch was.
Ach so.
So ein Avatar der Gefühle.
Eine Geschichte, die passt ganz gut dazu zu dem Thema, ich habe es leider verpasst, zu der KI-Stimme der Moderation. Es gibt hier eine Person, einen Actor, von, weiß nicht, dritte Level Actor, also von der Wichtigkeit her. Und er hat seinen Avatar, also sein, wie er halt aussieht, an eine Firma verkauft, die diesen Avatar dann verwendet hat, um, ohne ihn tatsächlich anzufragen, mit ihm Werbung macht. Ja, das heißt, quasi so synthetisierte Werbung basierend auf seinem Gesicht. Und stellt sich heraus, die machen nicht nur ganz legitime Werbung, sondern viele verschiedene Werbung, die er vielleicht gar nicht gut findet. Und
was? Das ist halt auch so gar nicht überraschend, oder? Weil es gab ja genau das gleiche Ding mit diesen Stockfotos, wo Leute halt einfach ihre ganzen Rechte weggesigned haben an Stockfotos und dann machst du halt irgendwie Werbung für Hämorrhoidencreme oder so mit deinem Gesicht.
Ja, genau das.
Aber das ist halt jetzt einfach das nächste Level von, sie können dir halt auch noch Worte in den Mund legen und du bewegst dich halt noch dazu. Also.
Das ist genau das. Ja, genau das. Das
war gar nicht überraschend.
Und wahrscheinlich hat er auch schon Werbung für Hämorrhoidencreme gemacht.
Ja, vermutlich schon.
Nee, ich glaube, es war, also was ihm wohl am meisten gestört hat, waren diese Scam Bitcoin-Verschnittsachen, also diese Shitcoins, die er da beworben hat. Ja. Das war wohl nicht so gut. Und was er dafür bekommen hat, sind $1,000. Dass er jetzt quasi überall in irgendwelchen Scheißwerbung drin ist.
Tja. Das ist halt auch immer das Geilste, die Leute bekommen halt nicht super viel Geld dafür. Es ist halt, ja. Du bist halt schon ein bisschen gescampt worden.
His face and voice. Ja, ist geil einfach. Und ja, ist schon ein bisschen in Richtung Black Mirror, wenn man sich das so überlegt.
Ja.
Tja, also.
Also überlegt euch,
passt auf, wem ihr euer Gesicht
verkauft. Ja, absolut.
Oder überlegt euch das gut, ob ihr das wollt.
Und
aber
auch,
ich glaube, die haben jetzt so viele Gesichter.
So viele KI-Stimmen. Genau. Also nicht alles, womit man Geld machen kann, ist auch sinnvoll sozusagen.
Was?
Oder? Ja, genau.
Das ist aber ein Hot Take, Ingo.
Absolut. Dann kommen wir zur Kategorie News.
Endlich.
Ja. News. Wer hat News. Was?
Habt ihr ich was? Hab was.
Du hast
was. Und zwar
was.
Ist ein Video und ich, also das ist echt einfach crazy, crazy Timeline, wo wir drin leben. Also es gibt ja diesen super, super riesigen YouTuber, PewDiePie. Und der hat jetzt Linux.
Den gibt's immer noch? Gibt's den immer noch?
Den gibt's, gibt's den immer noch? Der macht immer noch, immer mal wieder so, habe ich dann auch gesehen, der macht jetzt immer irgendwie, also anscheinend wohnt er jetzt in oder schon länger vermutlich in Japan. Und dann mache ich da irgendwelche so Lifestyle-Vlogs. Und
okay. Wie er irgendwo essen geht oder was. So.
Was er halt irgendwie so, das wohl so ein Kind. Und dann
ja. Ja, krass.
Machen sie halt so einen Trip oder so irgendwo in Japan und dann, ja, gehen sie halt irgendwo essen. Ja. Und
okay, alles klar, gehen sie irgendwo
Spielplatz essen. Und so. Okay. Keine Ahnung. Lifestyle-Vlog halt. So, ja. Was Leute halt so tun, die Geld haben. Und ja, aber er installiert auch Linux. Und zwar irgendwie hat er Arch installiert mit Hyperland als UI und so. Und
okay.
Also das halt schon, genau, er hat was, 110 Millionen Subscriber.
Ja, das ist schon verrückt.
Das ist mal krass.
Und er erreicht jetzt schon halt auch eine Audience, die so im Gegensatz zu uns, also ich meine, Leute, die diesen Podcast hören, haben schon auch mal von Linux gehört und die haben mit großer Wahrscheinlichkeit benutzen die halt alle Linux, wo sie können. Und dann gibt's halt vielleicht diese...
Oder FreeBSD, was auch okay ist, ja.
Ja, oder ein FreeBSD oder ein, keine Ahnung
von
was.
Von mir aus auch halt, ein macOS, was ja auch so ein BSD ist, so ein bisschen.
Ja. Aber
um die jetzt nicht ganz zu vergraulen.
Ja, aber das sind halt alles so ein bisschen, das ist so ein spezifischer Typ Mensch, ne? Und ich glaube, PewDiePie erreicht halt schon auch eine ganz andere Leute. Und das ist schon interessant.
Das ist interessant, aber ob ich dann den Leuten gleich Arch Linux empfehlen würde, weiß ich jetzt nicht, aber gut. Jo.
Ist ja egal.
Kann man
machen? Wo müssen sie mal anfangen?
Ja. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch schon wieder ein bisschen her, wo ich das geschaut habe.
Das ist halt 4 Tagen online.
Ich habe das jetzt nicht nur von dir gehört.
Du kannst
ich habe es aus 2 anderen Bereichen auch noch gehört.
Dass er ein Kurzzeitgedächtnis von länger als 2,5 Tage hat. Also 4 Tage ist schon hart, Ingo.
Das ist schon, also ich weiß nicht, was ich heute zu Mittag gegessen habe. Wie soll ich mich erinnern, was im Video vor 4 Tagen von
Stopp. Was du heute Mittag gegessen hast, ist nicht so eine relevante Information, wie du hast dir eine Stunde lang ein Video reingezogen und dich drauf konzentriert.
Sind ja nur 20 Minuten.
Geht das eine fucking
Stunde? Ich habe ja bestimmt was nebenbei gemacht.
Moment, spielst du das
was in gegessen zum Beispiel?
Echtzeit ab? Also man muss das doch in 0,7 abspielen, oder nicht?
Nee.
Okay. Guckt ihr YouTube-Videos nicht langsamer, weil die alle so schnell reden?
Nee. Nut. Weiß ich nicht. Je nachdem. Also, Zero Punctuation vielleicht, aber das war's dann auch.
Oh, das heißt nicht mehr so. Das heißt YouTube-Videos bin ich eh relativ schnell genervt, von dem her, ja. Okay.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Fully Ramblomatic heißt das natürlich.
Ja, ich glaube, er empfiehlt nicht direkt, dass Leute Arch installieren sollen, aber er hat halt irgendwie Arch installiert auf einem Laptop.
Nice.
Und ich meine, ich finde es einfach nice, also erstens mal ist es was, womit ich nicht gerechnet habe, also erstens, dass er überhaupt noch Videos macht, da war ich schon mal geflasht. ja. Und ja, zweitens, dass er jetzt irgendwie Linux installiert. Und das halt auch empfiehlt. Und er hat auch, was wir ja auch nicht, was wir ja auch manchmal machen, hier über Adobe gerantet. Weil du musst ja, es gibt ja diese, wenn du dein Abo kündigst, dann wollen die nochmal Geld.
Was?
Wieso? Adobe?
Hä, wieso wollen die nochmal Geld? Die haben doch schon Geld von dir, wollen die noch mehr?
Ja, aber wenn du dein Abo vorzeitig kündigst, dann wollen die nochmal extra Geld für das, dass du dein Abo kündigst.
Das
haben wir auch schon mal
monatlich.
Okay. Adobe ist sind halt nicht, einfach dumme Ficker. Kannst du nichts sagen.
Das ist ja echt komplett verrückt.
Ja.
Ist das so ein Handyvertrag oder was?
Ja. Jamba Spar-Abo.
Genau. Jamba Spar-Abo.
Das Adobe Spar-Abo.
Adobe Spar-Abo kriegst du dann, aber das kostet leider extra dann.
Ja. Genau. Das ist einfach, tja.
Krass.
Und, ja.
Okay.
Da hat er halt auch drüber gerantet. Was auch fair ist.
Ja, geil. Ja, also ich habe das auch von anderen Leuten gehört, dass diese Person erstens, was es noch gibt und zweitens, dass er ein Video über Linux gemacht hat. Was ich schon echt erstaunlich finde. Ja, aber ist geil. Also ich meine, warum nicht?
Ja, ich find's auch. Also ich find's erstens crazy und zweitens finde ich's nice. Und
ja, jetzt müssen wir nur hoffen, dass quasi nicht die ganzen Foren jetzt geflutet werden mit Leuten, die es noch nicht so weit sind.
Ja, aber ich meine, irgendwo, irgendwo müssen die Leute halt anfangen und jeder hat mal irgendwo angefangen, also das ist halt,
ja.
Ja.
Hm. Jetzt lass deine Katze raus. Lass ja. sie raus.
Ja, aber die, weiß, die darf Katze. Nicht.
Okay.
Die darf nicht mehr raus.
Kriegt man dann sowas auch von der KI, wenn man danach fragt?
Mau. Eine maunende Katze? Oder?
Vielleicht.
Eine maunende Katze und jemand, der sagt, dass die Katze doch bitte rausgehen soll?
Vielleicht.
Kann die AI eigentlich dann deine Patientenakte hacken? Oder braucht man dafür intelligentere Leute?
Ja,
das ist eine gute
also,
Frage.
Das ist eine sehr gute Frage, aber viel wichtiger finde ich die Aussage, dass es jetzt dann auch sicher ist.
Jetzt dann ja bald nur noch ein nach kleiner Fix und dann.
Also aber wir alle haben ja mitbekommen, Mal, dass vom Jahreswechsel der Kongress den Leuten nochmal sehr deutlich gesagt hat, hier, das ist keine gute Idee, die EPA in diesem Zustand zu benutzen und ein paar Leute haben dann ja auch widersprochen. Nichtsdestotrotz hat unser ehemaliger, also jetzt noch geschäftsführender Bundesgesundheitsminister das Ding durchboxen wollen, damit es endlich anfängt. Die Strategie kann ich nachvollziehen, es ist halt ja. mit Patientendaten ein schwieriges Thema.
Genau, beim Deutschlandticket okay, ja, beim Patientenakten
Und dann hat jetzt leider der CCC dann nochmal nachgelegt, also leider aus Sicht der elektronischen Patientenakten und gezeigt, dass es erhebliche Sicherheitsmängel immer noch gibt und sie waren in der Lage, eine beliebige Patientenakte abzurufen. Angeblich hat die Gematik da sehr schnell reagiert und
hat diesen
auf
einen
die
Port
ersten
geschlossen,
Hinweise oder? Hin die Sicherheitslücke noch geschlossen und damit also und dann äußert er sich halt so, dass er damit ja gerechnet hat, dass es in der ersten Zeit noch passiert, aber jetzt diese Gefahr ist gebannt und jetzt ist es sicher.
Tja, also kannst du das nur noch.
Ja. Also nur weil da eine Sicherheitslücke war, ob dann da jetzt, wenn da jahrelang Leute darauf hinweisen, dass das eine oder andere konzeptionell nicht in die richtige Richtung läuft, dass man da vielleicht mit einem strukturellen Problem zu kämpfen hat und nicht nachdem eine Sicherheitslücke geschlossen ist, man sagen kann, ja, jetzt ist dann ja auch sicher, oder?
Ja, aber Markus, Sie haben es ja jetzt gefixt.
Ja, jetzt ist ja sicher.
Jetzt war ja, muss ja sicher sein.
Zwei Probleme, die haben Sie jetzt gelöst.
Ja,
es gibt keine andere.
Schwierig.
Also ich meine, man kann ihnen zugutehalten, dass sie die eine Sache dann auch wohl relativ schnell gefixt haben, aber ja.
Ja, also sie haben jetzt wesentlich besser reagiert als mit dem, was am Kongress gezeigt wurde, weil das war ja letztes Jahr im Sommer per Responsible Disclosure an die Gematik gegangen und die haben sich da ja sehr geziert, was zu tun. Also der Umgang mit Sicherheitslücken scheint offensichtlich auf wesentlich gesünderen Füßen zu stehen. Aber ich habe halt
aber das Vertrauen
so
ist halt
viel
weg,
Vertrauen.
Ne?
Ja, genau. Ich habe so viel Vertrauen verloren, dass jetzt mit so einer Aktion alleine es noch nicht wieder da ist.
Ja, da muss halt wirklich mehr passieren und mehr aufgezeigt werden. So, hey, warum? Nachdem wir jetzt irgendwie ja 4-mal Scheiß gebaut haben, warum man ihnen jetzt vertrauen soll?
Ja.
Weil nur weil sie jetzt einmal eine Sicherheitslücke okay behandelt haben, ja.
Ja, das genau, das müssen sie jetzt die nächsten Monate Jahre schon zeigen, dass sie
ja und sie müssen halt auch aktiv immer. Irgendwas dafür machen, habe ich das Gefühl, um aufzuzeigen, ja. Hey, es ist sicher, wir haben jetzt irgendwie wir haben was draus gelernt und so, und das habe ich auch noch nicht, also ich habe nichts
das
gesehen.
Das Problem ist, dass sie den Leuten, die in der Lage wären, es zu verstehen, es trotzdem nicht erklären wollen, dass also eigentlich will man, das ist, es scheint ihnen ja auch nicht so richtig angenehm zu sein, dass das so viel durch die Medien gegangen ist, was der CCC da bisweilen so offengelegt hat. Und sie müssten ja eigentlich eine Schamoffensive starten, wo sie Einblicke gewähren und den Leuten klar machen, dass es sicher ist, also inhaltlich erklärbar, dass das nicht eine besonders große Zielgruppe ist, die so tief einsteigen wird. Das ist sicher so und ist auch dann wahrscheinlich der Todesstoß für diesen Ansatz, weil dann irgendeiner sagen wird, so viel Marketingbudget für so wenig Erfolg, ich weiß nicht. Aber ja, ich denke, sie setzten darauf, dass sich das Ding aufgrund der Masse sowieso durchsetzt. Die große Masse hat nicht widersprochen. Die Leute sind alle bequem, wenn, und das wird auch die Strategie vom Lauterbach sein, wenn die da ist und die Einrichtungen die nutzen, dann hat das so viele Komfortvorteile.
dann werden die Leute das nutzen wollen. Dann ist dann das alles andere nur noch Makulatur. Schöner wäre es, wenn sie mit einer Schamoffensive den Leuten sagen, dass es sicher ist, weil das Konzept jetzt nachgezogen wurde und vernünftig ist und nicht abgeschwächt wurde. Das ist ja das auch mit dieser neuen Version, wurde ja auch im Kongress dann recht weit diskutiert, haben sie ja gewisse Boundaries abgebaut und es kann die Apotheke, die dir dein Medikament gibt, kann so weitreichend in die Akte Einblick nehmen, dass es einfach unverhältnismäßig ist für den Auftrag, den die Apotheke in dem Augenblick hat, nämlich dir deine Medikamente zu geben. Und das war in früheren Versionen, gab es da noch mehr Zwischenstufen mit Berechtigungen und wer darf was sehen. Und dass das zurückgefahren wurde, das ist ein komischer Move.
Ja, das stimmt.
Ja, also bleibt nur weiter Druck zu machen, eigentlich ständig Sicherheitslücken finden, gucken, wie die Gematik und die Politik darauf reagieren und ja, dranbleiben und hoffen, dass wir es zu einem sicheren System kriegen, weil holla die Waldfee, da sind Daten drin, die möchte ich nicht über eigentlich niemanden im Internet lesen müssen. Also weder von mir noch vom Nachbarn noch von sonst irgendjemand will ich wissen, was der alles für Krankheiten hat, es sei denn, ich bin Arzt und das ist mein Beruf, dass ich das wissen muss. Ja, genau. Ja, aber das Ding kommt, ja, es haben so wenige widersprochen, wie du ja gerade schon gesagt hast, dass sie das jetzt durchdrücken können und dort das auch machen. Und ja, unsere Aufgabe bleibt halt, darauf mahnend hinzuweisen. Vielleicht ihr da draußen, wenn ihr euch überlegt habt oder noch nicht überlegt habt, ob er widerspricht, vielleicht macht das doch noch. Ja, um einfach da ein Zeichen zu setzen. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass jede Sicherheitslücke da auch dann gefixt wird und das eben nicht innerhalb von Wochen oder Monaten, sondern so schnell wie möglich.
Sekunden.
Ja, ja, sozusagen.
Und das ist eben auch das Problem. Manche Sicherheitslücken werden nur Randgruppen betreffen. Hatten wir es nicht auch hier mal besprochen. Und wenn dann eben gesagt wird, ja, das fixen wir später, weil betrifft ja nicht so viele, dann ist das umso problematischer. Ja. Weil dann gerade die Leute, die eh schon sich nicht oder nicht davon profitieren, dass sie einfach in das Schema F passen, was die große Masse bedient, dann auch noch da schlechter gestellt sind, was den Schutz ihrer persönlichsten Daten angeht.
Genau. Also definitiv ein wichtiges Thema. Wie gesagt, ich finde es auch gut, dass das jetzt sozusagen angegangen wird mit der Digitalisierung, aber bei solchen Sachen würde ich mir doch mehr.
Die Vorgehensweise ist, das ja. ist, also ja, man braucht Leuchtturmprojekte, ja, man muss Sachen vorantreiben und man muss manchmal auch einfach weitermachen, auch wenn die Umstände widrig sind, aber dann doch nicht um jeden Preis und nicht mit jedem Einsatz. Wie du gerade eben das Beispiel Deutschland-Ticket genannt hast, da ist ja jetzt auch rausgekommen, dass die da über lange Zeit Sicherheitslücken in Kauf genommen haben und da wirklich offensichtlich dreistellige Millionenbeträge in Wind geblasen haben oder in Kauf genommen haben, dass Leute da Missbrauch betreiben, damit das Ding zum Fliegen kommt. Finde ich aber an der Stelle überhaupt nicht dramatisch oder überhaupt nicht, das ist wahrscheinlich zu sagen, aber es geht halt nur um Geld.
Genau.
Und umsonst nichts. Und dann, ja, es ist Steuergeld und ja, mit den
sollte man definitiv
Millionen hätte man viele Schultoiletten sanieren können, alles richtig, aber man muss auf deiner Seite auch die großen Vorteile sehen, die das volkswirtschaftlich bringt, dass wir das Deutschland-Ticket haben.
Ja, stimmt schon. Oder man kann auch einfach sagen, ja, das ist halt das Deutschland-Ticket ein bisschen teurer für den Staat.
Mhm.
Also dann ist es quasi ein Preis, der damit reingerechnet wurde. Der ist
ja, also ja, ich weiß nicht, habt ihr den Artikel dazu gelesen? Ich kann dann gleich noch auch noch verlinken.
Ich habe ihn nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, aber deswegen habe ich diesen Punkt natürlich auch genauso gemacht, weil ich das gelesen hatte, dass da irgendwas schief läuft gerade. Ja, also wenn du da mehr Hintergrundinformationen hast, gerne.
Ja, es gab ein paar Sachen, wo es irgendwie ein Problem war, dass Leute quasi ein Ticket gekauft haben. Das wurde dann direkt ausgestellt, aber die Überweisung, die ist dann quasi ausstehend geblieben und dann kann man das Ticket halt trotzdem verwenden. Solche Sachen sind da wohl.
Das Problem ist, sie haben zwei Sicherheitsarchitekturen. Eine mit einer relativ sicheren Schlüsselverwaltung oder halt für den kryptografischen Schlüssel, der für die Signatur des, ich sag mal ganz platt, QR-Codes, der dann hinterher validiert wird, verwendet wird. Und eins, wo die Verkehrsbetriebe sich die privaten Schlüssel selber erzeugen und die Public Keys in einen zentralen Service hochladen, so wie ein Adressverzeichnis, damit andere Verkehrsbetriebe in der Lage sind, ihre erzeugten Tickets zu validieren. Mhm. Aber die Hoheit über die privaten Schlüssel und wie damit umgegangen wird, und das ist ja das Kritische, die hatten so Kleinstverkehrsbetriebe selber. Und wenn da, was anscheinend passiert ist, private Schlüssel abhanden kommen und Missbrauch betrieben wird, dann dauert das sehr lange, bis man das eingefangen bekommt. Und dass man da nicht, und da hat es 18 Monate gedauert, bis da in diesem Konsortium angemessen drauf reagiert wurde, anstatt dass da direkt gesagt wird, hier, wir schalten die ab und raus aus dem Club und ihr schließt euch jetzt der sicheren Sicherheitsarchitektur an und nicht diesem grünen System. Das ist das Erschreckende dabei, dass das einfach so lange laufen gelassen wird. Ist erschreckend aus Security-Sicht, aus monetärer Sicht, ja, und dann kommt das Gegenargument, was wir gerade eben hatten. Ja, aber dafür lief das Deutschland-Ticket und hat keine schlechte Presse bekommen. Und wenn das vielleicht sogar dann ein Verkehrsbetrieb aus einem Gebiet ist, wo sowieso die Leute sehr frustriert sind, dann will man da auch schlechte Presse vermeiden. Und dann kann ich dann auch verstehen, dass es da politische Argumente gibt, warum man sagt, lass es laufen, lass die Leute doch Bus fahren. Es ist egal. Wir brauchen einfach mal ein Erfolgsprojekt. Und dann bin ich an dem Punkt, was ich gerade eben gesagt habe, dann ist es halt nur Geld und dann kann man das so machen. Mit Gesundheitsdaten kann man das nicht machen.
Ja, also man kann es eben auch machen. Das ist das Problem. Aber man sollte es halt nicht machen und das was wir anprangern.
Ja.
Genau. Nee, also genau. Eigentlich darf man es nicht machen. Und das ist schade, dass es dann doch so durchgedrückt wird an der Stelle.
Kommen wir lieber zu wieder ein paar Good News. OpenBSD 7.7 ist da. Was gibt's denn da Neues?
Version. Es gibt eine neue Version.
Okay. Die 7.7. Super.
Toll.
Super.
Eine Zahl mehr. Number go up, people happy. Ja. Kann es irgendwas Geiles? Keine Ahnung. Ich habe es nur gesehen, ist an mir vorbei und da habe ich gedacht, ich pick's wieder mal, um Leute daran zu erinnern, dass es OpenBSD auch noch gibt.
Ach, gibt's jetzt noch?
Mit FreeBSD auch schon gemacht gerade.
Ja, genau.
Genau. Es gibt immer noch. Es gibt immer noch Alternativen. Ihr müsst nicht alle Linux benutzen.
Aber OpenBSD macht nur dieser eine Typ, oder? Ansonsten.
Genau.
Ja, okay.
Der hat schon richtig viel Zeug gemacht, ey. Komplett verrückt. Dieser eine Typ ist richtig krass. Mr. OpenBSD,
100 Millionen Sachen.
Ja, der macht hier das SSH für alle, der macht hier Tmux, der macht hier LibreSSL und das ist alles dieser eine Mr. OpenBSD. Ja,
Direct Rendering Manager Drivers für Ryzen AI 300.
Ja, ein krasser Typ, ja. Das ist alles wirklich Leute lieben Mr. OpenBSD.
Ja, ist und auch cool, aber
Was?
Irgendwelche also SIG-Code-Copying für RISC-V, das macht er auch noch. Das ist komplett verrückt.
Ja?
Dieser Typ, ey, der kann alles.
Dieser eine Typ. Ich meine, es ist halt ein cooles OS. Und gerade wenn dir so diese Sicherheitsaspekte und du so ein System haben willst, dass das so ein bisschen überschaubar ist, dann ist OpenBSD schon eine coole Wahl.
Ist auf jeden Fall eine Wahl, ja.
Ja.
Gut, also, aber wir können euch leider nicht erzählen, was Neues gibt. Müsst ihr selber nachschauen.
Doch, alles
nachschauen.
Voll viele Fixes für alles Mögliche.
Das ja irgendwie in jeder, also auch in der Linux-Version so, dass es lauter neue, tolle Fixes gibt und ein, zwei neue. Ja. LibreSSL ist in der Version 4.1 drin.
Genau. Und Tmux hat die Improvement, dass die Gray Color jetzt gefixt ist.
Sehr schön.
Ja. Ist geil.
Okay, also wenn ihr BSD oder OpenBSD einsetzt, werdet ihr wahrscheinlich auch Spaß daran haben. Und wir gehen weiter zu schlechten Neuigkeiten, irgendein CVE. Mhm. Gott sei Dank gibt's CVEs noch, auch dieses Jahr noch. Sonst hätten wir sie schon zum Toten der Woche dazu zählen müssen. Aber gibt ja jetzt von der EU gibt's auch so eine ähnliche CVE-Nachfolge-Gedöns, ne?
gab's was, ja. Genau.
Ja, ja.
Das ist, genau, zu dem CVE, was ein CVE im Kernel, im Linux-Kernel. Das heißt ja, das mit OpenBSD wäre das quasi nicht passiert. Oder so.
Bestimmt. Ja, auf.
Ja, genau. Und das ist nicht nur quasi der CVE, das den gibt, dass man jetzt patchen muss. Ja, also patchen muss der grundsätzlich immer, wenn da irgendwie jemand sagt, dass ihr gehackt werden kannst. Hier ist es auch der komplette Zusammenschrieb von der Person, die das quasi entdeckt hat, und er beschreibt, wie er darauf gekommen ist, wie das alles funktioniert und wie er alle Linux-Kernel gehackt hat. Und ich glaube, der Exploit selber ist dann am Ende, wie ist denn der gerade eingestuft, NA3 7.8, also ja. Quasi.
Das heißt, ich muss aber schon am Rechner sitzen, um das auszuführen. Das ist jetzt nichts, keine Remote.
Ja, genau, es ist nicht Remote, genau.
Okay, gut. Was nicht bedeutet, dass ihr nicht trotzdem updaten solltet, wenn es geupdatete Kernel gibt. Gibt es schon welche, oder?
Doch, für alle, also der Linux-Kernel sind natürlich selber und für die ganzen Distros gibt es da auch quasi die Updates.
Gut, also 5. Gut, also sollte der auf jeden Fall updaten, aber Gott sei Dank jetzt erstmal nichts, was man von Remote ausführen kann. Man muss schon auf der Maschine drauf sein, einen Account haben.
Genau, über VSOC, also Virtual Socket, use after free und dann wirst du gehackt. Deswegen updaten. Ich muss leider updaten.
Langer Zusammenschrift kann man fast in den Lesefu packen. Also das ist ja schon wirklich sehr ausführlich.
Das stimmt, ja, das ist schon ganz cool. Er beschreibt auch wirklich, wie er quasi diesen Exploit dann ausnutzbar gemacht hat. Also die Vulnerability als Exploit ausnutzbar ist. Also schon richtig cool.
Okay.
Und genau, am Ende bist du root. Das ist die Idee. Also das ist quasi eine Privilege Escalation. Praktisch. Okay. Von User zu root werden.
Dann
okay.
Schließen wir die News ab und kommen zu unserer relativ neuen Kategorie 3D-Druck der Woche. Was habt ihr gedruckt? Hat jemand was gedruckt? Markus hat was gedruckt. Markus druckt.
Schon, aber der Link, den ich mitgebracht habe, der ist nicht unbedingt was ich gedruckt habe, sondern der ging darum, dass wir im Chat es ja davon hatten, dass man sich so Servertürme selber bauen kann. Und das ist ein YouTube-Video dazu, wie man so, also nicht nur Raspberry Pi-Server-Türme, sondern so richtige 10-Zoll-Server-Racks. Und das ist ganz schick, was die da zusammenschrauben aus 3D-gedrucktem Zeug. Ja.
Wie lange druckst du da? 100 Millionen Jahre, oder?
Nö, glaube ich nicht. Also
nur 20 Jahre.
Also so wild ist es jetzt nicht. Also ich finde halt auch schön, weil sie da zeigen, dass man dann mit den Gewinden, die man einsetzt, und also dass es ein richtig stabiler Schrank wird und nicht nur so ein wackeliges Ding. Das ist
das mittelgroß, aber sind dann auch so viel einfach Platten und Metallkrams oder sowas, was du dann so einbindest, oder ist es wirklich komplett 3D gedruckt, nur die Schrauben sind dann dabei?
Die Schrauben und die Gewinde setzt du ein, der Rest ist 3D gedruckt. Also und dann natürlich deine Hardware, die du da einbaust.
Die kannst du aber auch 3D drucken.
Hardware ist bestimmt
auch. Kannst du auch 3D drucken, bestimmt schon. Das ist schon krass. Also, weiß nicht genau. Was hat er gesagt, wie lange er gebraucht hat, um den ganzen Shit zu drucken?
Nee.
Das war wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich dann.
Ja.
Also, ich meine, das ist cool und alles. Also, ich würde sagen, schon gut.
Ja, mein Problem mit dem Zeug ist einfach, 10 Zoll ist ein bisschen klein.
Ja, aber jeder hat Platz für einen 19 Zoll Rack.
Das stimmt, aber wenn du halt schon 19 Zoll Rack Hardware hast, ist halt ein bisschen doof.
Ja, aber wer hat denn bitte 10 Zoll Hardware? Ja, also niemand. Das ist einfach nur irgendwas, was er sich ausgedacht hat, oder? Weil da sein Switch reingepasst hat.
Nee, aber das scheint schon so ein Standard.
Ja.
Das ist nix Standard. Was ist denn daran Standard? Keins von den Sachen passt genau an die 19 Zoll, außer der eine Switch. Der zweite Switch noch nicht. Der QNAP, was auch immer der da drin hat, passt da nicht rein. 10 Zoll? Jetzt kommen wir nach.
Ich habe da aber in letzter Zeit, ist wieder öfter Zeug von, vor die Füße gefallen. Also ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass es eigentlich schon.
Also ich glaube, es ist so ein bisschen Trend, dass Leute so 10 Zoll Racks.
Okay, ich nehme alles zurück. Ist wohl 10 Zoll, ist wohl das Ding, ist, was man haben will.
Ja, also all the cool kids machen jetzt halt gerade so 10 Zoll, weil genau wie
Markus, glaube ich, gesagt hat, nicht jeder kann halt sich so ein 19-Zoll-Rack in den Keller stellen, so wie das Ingo vermutlich gemacht hat, so wie ich das vermutlich machen werde. Gibt halt auch normale Leute und die kaufen sich dann halt so ein 10-Zoll-Rack und das kann man dann halt irgendwie unter den Schreibtisch stellen oder so. Oder ja.
Also ich kenne auch einige, die benutzen diese kleinen, weil sieht süßer aus und ja, kann man sich schnell irgendwo hinhängen und zwei, drei Sachen reintun und fertig. Aber ja, ich brauche was
Dann Großes. Ist es wohl das 10 Zoll. 10 Zoll ist es jetzt die neuen 19 Zoll.
Genau.
Gut. Ja, dann habt ihr noch was? Hier ist noch ein.
Ich habe noch was.
Ist noch, ja.
Was ich gedruckt habe, nämlich, das ist ganz witzig, ist ein Ei, was du 3D druckst, was man dann quasi selber aufschlagen kann. Also es hat dann quasi so Sollbruchstellen und du kannst dann was, also du hältst quasi den Druck an auf 2/3 oder sowas und dann kannst du das reintun und dann druckst du es weiter und das dann ist quasi das Ding, was du da reingetan hast, ist dann komplett in diesem Ei drinne. Zu Ostern leider vorbei, aber sonst ist gut gewesen.
Ostern kommt ja wieder.
Für nächstes Jahr.
Ostern kommt wieder, genau.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Du kannst auch gleich mehrere drucken, also irgendwie so, keine Ahnung, 10, 20, je nachdem, wie viel auf deine Druckplatte drauf passt und die dann alle befüllen zum gleichen Zeitpunkt. Das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Das ist halt ganz witzig, weil du hast wirklich was in einem Ei dann drinne, was 3D gedruckt ist.
Sehr schön. Dann kommen wir zu den Themen relativ. Ja, ich hätte es auch in die Picks packen können, wäre dann Shameless Self-Plug gewesen. Ich habe ja schon gesagt, ich podcaste. Und wir haben...
Das ist ja verrückt. Ingo, ja, was machst du? Du podcastest?
Verrückt.
Erzähl mir mehr. Das ist jetzt sehr überraschend.
Korrekt. Wir haben nicht nur diesen einen Podcast kam jetzt irgendwie raus, sondern auch vor kurzem, ich war zu Ostern, eine neue Ranchuk-Sendung und es geht um Smart Home. Sebastian und ich haben uns mal unterhalten über, was gibt es so für Smart Home-Protokolle, also KNX, Zigbee, DALI, den ganzen heißen Scheiß, was man da alles macht. Und wir haben über unsere Smart Home Zentralen, also in deinem Fall eher Home Assistant, bei mir noch mehr Open Hub. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch ein bisschen Home Assistant, bastel auch schon die ersten Sachen damit, aber die Hauptsachen liegen bei mir noch in Open Hub. Aber wie heute Morgen, ja, habe ich Home Assistant Dashboards gebaut. Also ja, muss man mal gucken. Wer also ein bisschen sich über Smart Home und was ich und Sebastian da in unseren Häusern zurzeit oder hier Markus ja auch, Markus bastelt ja auch am Smart Home, also irgendwie alle machen das irgendwie und warum man das macht und was wir da tun, haben wir in der letzten
Reihe. Damit man den Kindern einen Grund hat, den Tablet wegzunehmen. Anscheinend.
Richtig.
Sorry, ich mach das nicht, weil ich das will. Ich mach das, weil ich das muss.
Genau.
Ich habe gar keine andere Wahl, euch das Tablet wegzunehmen. Denkt doch an diese ganzen tollen Dashboard-Graphen, die du dann sehen kannst.
Ja, da steht jetzt ganz genau Strom drauf. Genau, da steht drauf, wie viel Strom wir gerade produzieren, wie viel was wir verbrauchen. Und vor allem, wie
wichtig, genau das, was Kinder sehen wollen.
Ja,
einfach.
Was der aktuelle Strompreis ist, ganz, ganz wichtig.
Toll.
Darf ich überhaupt die Spülmaschine einschalten oder nicht? Ja, das müssen die Kinder ja schon wissen.
Das müssen die Kinder wissen,
das
stimmt.
Ist,
ja.
Aber auch so ein Hausfriedsding, ob man das machen kann oder nicht, oder auch die Diskussion darüber. Die Sonne ist gerade untergegangen. Warum hast du die Waschmaschine und den Trockner? Warum?
Genau. Ja, deswegen müssen überall Dashboards hin, damit die Leute das nicht machen. Die werden dann quasi draufgestoßen. Ja, die sehen den aktuellen Strompreis und überlegen sich, ob man bei 36 Cent dann wirklich die Waschmaschine anschalten sollte.
Hast
oder
du auch gleich so ein Farbding, so irgendwie das Grün
irgendwie. Du kannst die Kinder direkt beleidigen, wenn sie es machen.
Ja. Ey, nicht den Geschirrspüler, die Sonne ist schon untergegangen.
Ja, das ist super. Machst du das? Also hast du so Durchsagen?
Nee.
Das wäre auf jeden Fall witzig. So Durchsagen, wo du direkt dann quasi auf das Unvermögen der Kinder hinweisen kannst, dann das Richtige zu tun. Denk doch an das Geld von Papa.
Ja, naja, was heißt nur von Papa? Das Familiengeld.
Auch also von Mama, stimmt.
Kann man
weiß ich nicht, man kann sich Gummibärchen von kaufen oder eben auch nicht, weil wenn man
aber
die Spülmaschine einschaltet,
das dann auch?
Was? Weniger Taschengeld geben, weil...
Bekommt
die Kinder zum falschen Zeitpunkt den Geschirrspüler angehört haben. Ja. Das wäre aber krass. Das wird gezählt dann.
Ja.
Boah, das könnte man automatisieren.
Ja, genau. Automatisch. Ich glaube, so ist China zu diesem Social Scoring gekommen.
Das ist quasi das familieninterne Klimageld. Du sagst hier, jeder kriegt
Klimageld. Jeder
kriegt 20 Euro Taschengeld die Woche.
Ja.
Und davon wird abgezogen, was ihr hier an Energie verbraucht.
Ja. Genau. Ja, finde ich gut. Und das wird dann wieder rückausgeschüttet, wenn du brav bist. Ja, finde ich sehr gut.
Vielleicht andersrum. Vielleicht sagst du, ihr kriegt ein Grundgehalt, ja.
Dann könnt ihr aber euch was dazu verdienen, indem ihr euch klimapositiv verhaltet.
Genau.
Ich glaube, das geht besser als die andere Richtung. Sonst sind Kinder sehr unglücklich.
Aber man braucht für alles Dashboards. Sind wir uns da einig? Man muss den Leuten
unbedingt.
Ja zeigen, wie sie sich verhalten sollen.
Nee, ohne Dashboard
soll ich sie einfach anpöbeln, direkt über Durchsagen.
Ja, aber du brauchst auch ein Dashboard.
Ingo, hast du vorher validiert, dass diese Dashboards wahr und ernst genommen werden?
Wie gesagt, ich habe das heute Morgen aufgestellt.
Immer mit der Nase draufstupsen, auf die Dashboards.
Also ja, ich meine, du hast ja lange genug mit dem anderen Dashboard Erfahrungen gesammelt.
Ja, das funktioniert. Also da gucken die Leute tatsächlich drauf.
Und dann, was machen sie mit der Information?
Duschen oder nicht duschen, weil wenn da steht, Temperatur ist irgendwie nur bei 20 Grad, gehen die Leute nicht duschen. Die gehen nur duschen, wenn
da steht.
Das ist
aber nur,
steht,
weil sie dann nicht überrascht sind. Ja,
das ist aber auch eine sehr, sehr effiziente Kopplung. Kaltes Duschen, ja, sehe ich ein.
Guck auf dieses Dashboard,
okay, du
dann
hast also für einen sehr
oder nicht.
Sehr eingänglichen Lerneffekt, so dass sie auf Dashboards konditioniert werden
gucken
besorgt.
Müssen,
das
damit sie
cool.
wissen, ob sie jetzt kalt wird oder nicht. Das ist super, doch. Das verstehe ich. Das kann auf jeden Fall funktionieren.
Siehste. Also, Smart Homes sind wichtig. Hört euch die neue Radetux-Sendung an und gebt gerne Kommentare ab, weil wir müssen, glaube ich, da noch mehr drüber reden. Ihr seht, auch hier sind wir jetzt schon wieder total abgeschwiffen vom Thema. So.
Ich sag's ja ungern, aber Markus, wir möchten da mal eine Sondersendung zu machen, ne?
Genau. Kommen wir zum Lesefu. Wer hat was gelesen? Das erste ist noch nicht mal was gelesen.
Ach so, ich habe hier so viel jetzt. Ah, fuck, ja, nee, warte, es ist ein Podcast. Aber ich habe so viele Sachen. Ich zieh mal ein paar Sachen um.
Ja,
ich nehme nicht alles,
mal,
okay?
Ich schieb mal in die nächste
Sendung. Okay.
Ja, bald
ich nehme nur zwei.
Okay, sehr gut.
Okay, warte.
Unseren Shownotes hier.
Warte, das hier. Zwei Python-Sachen habe ich. Und zwar, ich glaube, über T-Strings haben wir schon geredet. Letzte Folge, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Python hat jetzt T-Strings, also Template-Strings. Ich glaube, wir haben darüber geredet, oder? Dann ist es einfach. Das zweite ist 14 Advanced Python Features. Und zwar, Python hat jetzt mit diesem ganzen Typing und sowas, hat es ja voll viel Zeug dazu bekommen. Und es hat ja auch die Möglichkeit, dass der Interpreter ganz am Anfang sagt, ja, das kann aber alles gar nicht sein, was du da gebaut hast. Und dieser Blogpost beschreibt 14 von diesen Features, die jetzt quasi dazugekommen sind, um genau diese ganzen Advanced-Dinge von Python verwenden zu können. Und wie man die verwendet, beschreibt er auch. Und ist sehr eingänglich, kann man mal sehen, was so in neuem, modernen Python alles gemacht werden kann, was man so macht und was man nicht mehr so macht. Sehr schön. Und das zweite ist ein Blogpost über Unpowered SSD Endurance. Das ist ja eine Frage, die ich mal gestellt habe vor, weiß ich nicht, wie viel, 100 Millionen Folgen. Wie lange kann ich denn meine Festplatte liegen lassen, bevor die stirbt?
Ja, also
bevor die Daten verliert. Und bei Tom's Hardware gab es da einen Test dazu und ich glaube, wie viele Jahre war das? 2 Jahre?
Echt? Nur?
Oder ein Jahr? Ja, nicht so lange, auch das, was wir damals irgendwie so halb uns zusammengegoogelt haben, dass das wohl nicht so für Long-Term Archival Storage ist, nicht so geil.
Ja.
Genau, also der Tom's Hardware Guide redet über ein YouTube-Video, so wie sich das halt gehört, wo jemand das ausprobiert hat. Und diese Person hat leider natürlich unglücklicherweise nur einen sehr kleinen Satz von Tests gemacht. Zwei große, also zwei 128 Gigabyte SSDs, beziehungsweise vier Stück. Zwei sind fresh und zwei sind 280 Terabyte written, also sind schon genutzt. Und nach diesen zwei Jahren hat dieser YouTuber diese SSDs wieder ausgepackt und hat geschaut, wie es den Daten geht, hat quasi den Check davon gemacht. Und bei den frischen SSDs sind keine Daten verloren gegangen. Bei denen, die schon 280 Terabyte RAR hatten, ist einiges an Daten verloren gegangen auf der Platte. Das heißt, wir haben noch keine echte Aussage, sondern wir haben quasi nur einen YouTuber, der es mit vier Festplatten ausprobiert hat. Aber halt auch es gibt schwierig. Wenigstens mal eine Aussage. Ja, ja, ist auch also blöd, ja, man wäre auch.
Also du musst ja wie auch irgendwie super viele, ja, also du musst halt irgendwie richtig viel Geld in die Hand nehmen, um dann zu sagen, so ja, die letzte Generation, die hält gar nicht so lange.
Ja, oder die Generation, von vor zwei Jahren. Jetzt,
genau, die Generation vor SSD, die du vor 5 Jahren gekauft hast, die hält gar nicht 5 Jahre. Das so, ja, okay.
Cool. Die hält gar nicht so lange, wenn die unpowered ist und du da Drahten drauf hast, genau.
Genau, aber du willst jetzt eigentlich immer wissen für die aktuelle Generation, aber das kannst du ja nicht, weil da ja gar noch niemand diese Tests
durchführen konnte, ja, weil muss man
genau. Und das zweite Ding ist halt auch, jetzt ist quasi rausgekommen, dass die zwei freshen Platten keinen Datenverlust hatten, aber du kannst es jetzt nicht nochmal ein Jahr länger laufen lassen, weil du ihnen ja jetzt Strom gegeben hast und durch dieses Strom geben frischst du quasi wieder diese Gates auf. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach noch mal ein Jahr liegen lassen, sondern du musst jetzt quasi einen neuen Satz machen und das ist doof.
Ja, ja, es ist halt schwierig. Aber ich glaube, zum Großen und Ganzen ist es vermutlich keine gute Idee, da Long-Term Archival Storage auf SSDs zu packen und die dann nicht zu powern für lange Zeit.
Ja, vielleicht. Also wie gesagt, vermutlich. Wenn die neu ist, hat er jetzt gesagt, ist okay. Das ist natürlich jetzt blöd. Also es war nicht so, ah ja, bei beiden ist irgendwas kaputt gegangen, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, sondern die frischen Platten hatten überhaupt keine Probleme.
Ja, aber ich, keine Ahnung, ich würde dem nicht vertrauen. Ich würde irgend so ein ZFS oder so ein ButterFS oder irgend so was, was halt dir die Möglichkeit gibt, diese Files zu lesen und zu checken und dann das halt in einem Schedule gelegentlich zu machen und die gelegentlich zu powern, um zu schauen, ob alle Daten noch da sind und auch noch irgendwie ein anderes Backup zu haben. Oder das halt das Backup das und irgendein Primary System.
Aber ja, was ich halt sehe, ist prinzipiell zu sagen, ja, du kannst sie nur irgendwie 3 Monate liegen lassen, ist vorbei. Das kommt eigentlich bei dem Test nicht raus, aber es ist halt, wie gesagt, auch eine sehr, sehr kleine Sample Size jetzt wieder.
Ja, aber es kommt dann auch nicht raus, dass es completely fine ist und dass du die einfach für immer liegen lassen kannst und nach 10 Jahren aus dem Schrank holen kannst und deine Daten noch hast. Das wohl ja auch.
Das ist korrekt. Das ist nicht so rausgekommen.
Ja.
Aber vielleicht wäre es so gewesen. Weiß es nicht. Mit den frischen Platten. Darfst halt nur frische Platten für deine Backups benutzen. Nicht Sachen, die schon, nicht Platten, wo schon Krempe draufgekrebelt ist. So.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen, also, wie oft hast du wirklich frische Platten.
Nur wenn ich neue kaufe.
Ja. Und dann benutzt du sie kaufe, und dann sind die irgendwie nicht mehr frisch.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen.
Das ist voll korrekt.
Okay.
Darum.
Es muss auf jeden Fall größeres Test-Sample geben. Das sind jetzt schon mal Indizien, aber wirklich mehr als Indizien.
Nee, also das 1000, er hätte 1000 Festplatten sich hinlegen sollen.
Ja. Genau.
Eigentlich 2000, weil 1000 von dem einen und 1000 von dem anderen.
Ja.
Ja.
Besser als nix, aber nicht viel mehr.
Nee, ist nicht besser. Nix ist noch besser.
Wow.
Später zu.
Okay. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, den Picks. Wer macht die Pickstarter? Ja.
Typst, würde ich sagen, oder?
Ich glaube, es types.
Wenn du was getypst hast.
Getypst.
Das ist,
Markdown.
Ja, jetzt erzähl mal, was es ist.
Ja.
Und LaTeX.
Typst.
Und LaTeX. Markdown und LaTeX.
Und LaTeX.
Oh nein.
Und Google Docs. In ein.
Und Google Docs.
Wow. Ja.
Hä?
Das ist schon geil, ne?
Also.
Ne, also stell dir vor, du hast so wie so ein Google Docs, du hast so ein Multi, also mehrere Personen können da gleichzeitig in einem Dokument.
Also so wie genau. Share LaTeX oder.
Overleaf hieß das, glaube ich,
genau.
Oder?
Ja, Share LaTeX, genau. Overleaf.
Wie
ja.
Overleaf, aber bei Overleaf musst du ja LaTeX schreiben. Und LaTeX ja. schreiben, schon geil, aber manchmal schon auch ein bisschen neu.
Ja. Ja.
Sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Ist halt auch LaTeX. Und Types ist bisschen, schreibt sich ein bisschen mehr wie Markdown, hat aber halt auch so Plugins und so ein bisschen LaTeX-Elemente, um halt, weil das Problem mit Markdown ist ja dann, du gibst halt irgendwie wie so ein bisschen zu viel Kontrolle über das Formatting ab und so, und das kannst du halt mit Types, hast du dann halt so ein Middle Ground und es ist schneller. Also LaTeX musst du ja häufig auch irgendwie dreimal kompilieren, bis es dann mit all den Referenzen und so richtig
ist auf jeden Fall hat. Auch Open Source, okay. Sehe ich gerade hier. Also
es hat genau, ist Open Source. Nix, was ein bisschen überraschend ist, aber nice.
Ja, es ist ziemlich cool. Und du kannst da aber auch Geld einwerfen und dann hosten sie das für dich.
Es gibt auch ein Free-Tier. Also du musst nicht zum genau.
Ja, ein Free-Tier ist ja. Open-Source-Software, das du selber hostest, oder? Nee, du hast auch ein Free-Tier.
Es gibt auch ein Free-Tier, genau. Man kann da aber auch Geld einwerfen. Wenn man da ein bisschen...
Oder kannst du aber die Flaknix doppelklicken. Ist auch nice.
Ja, genau. Man kann das auch selber hosten. Darum... Ja, finde ich ziemlich cool. Gerade, also, keine Ahnung, ist jetzt das Pro-Ding kostet schon, was wollen sie, $80 im Jahr oder so.
Aber für Leute,
aber wenn
die
man halt ein bisschen
Papers
regelmäßig
schreiben,
Zeug
aber
schreibt.
Ja, ist jetzt nicht so schlimm eigentlich.
Ja, ja. Eben, also wenn man regelmäßig Zeug schreibt, dann lohnt sich das, glaube ich, schon. Das ist schon ziemlich cool. Und man supportet halt dann auch irgendwie die Entwicklung von dem Zeug. Darum.
Ja.
Aber ja, also ziemlich cool.
Okay.
Ich habe mir das angeschaut und ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr so Paper und so Zeug schreiben muss.
Aber Markdown schreiben wir ja auch. Also wir können ja überlegen, ob wir Tipps nehmen, oder?
Ja, ich glaube, es hat keine Autorenfarben. Das ist halt das
Feature. Oh,
es hat nur Autoren.
Enttäuschend.
Ja,
das halt echt so ein hilft komischer, uns gar nichts einfach.
Ja, das ist halt echt so ein komischer Edge-Case, den wir hier haben. Und wir müssen ja auch nicht...
Wir müssen keine Papers.
Alles, was wir brauchen, sind Links.
Ja.
Links und Überschriften. Es ist nicht so, als hätten wir...
Aber es wäre schon gut zu sehen, ob die Links jetzt mal wieder falsch formatiert sind oder was.
Ja.
Und da muss jemand anders... Aber wir haben ja gute Hörer, die uns unsere Links dann reparieren.
Ja, aber ich bin nicht sicher, ob das Types so viel besser dir zeigt, dass dein Link kaputt ist.
Ja, auf der rechten Seite wird sie sehen, wie es gerendert ist. Und wenn
ist es relativ schön. Das ist halt direkt ein Render. Ja, fair.
Ja.
Aber kannst du das nicht hier in diesem...
Nö, vielleicht gibt's eine neue Version von dem Ding und das könnte das, weil es gibt ja auch
Autorenfarben. Wir können sie einfach anrufen,
die
fragen. Autoren fragen. Wann?
Genau. Weil
oder
bei,
sie hat schon 800 Issues.
Es gibt ja dieses Hedgehog, da siehst du das ja auch direkt, während du tippst. Aber das, glaube ich, konnte auch keine Autorenfarben. Also muss man vielleicht mal, vielleicht müssen wir unsere Pad-Software mal updaten oder mal kicken, was da so Interessantes passiert.
Ich weiß nicht genau, warum die nicht geupdatet ist, aber können wir mal updaten.
Ich
glaube, weil es keine Updates mehr gibt, oder?
Wir haben einfach nur einen Container gepinnt. Einfach irgendeine Version
gepinnt. Ist ja auch okay, weil bisher, es funktioniert gut und warum was updaten, was gut funktioniert, ne? Es ist so.
Ja,
genau. Never run a touching system.
Never run a touching system, genau.
Ja. So, das nächste.
Never run a touchy system.
Ja, nee, keine Systeme touchen, bitte.
Genau.
Oder lass dich auch nicht von den Systemen touchen.
Das nächste soll man auch nicht anfassen, weil das heißt Ingo.
Was?
Libre Ingo,
genau.
Libre Ingo.
Ich hab's auch nur für den Namen geholt jetzt eigentlich.
Ja.
Und zwar ist es Duolingo, aber Libre
Ingo.
Libre Ingo.
Ingo. Ja.
Genau. Und da kann man quasi über Open Source Software kannst du dann, so wie bei Duolingo, kannst du dann Sprachen lernen.
Okay, ich hoffe, das nervt mich so oft wie die Leute bei Duolingo.
Ich weiß nicht genau, ob es da auch diese Vögel gibt. Ich glaube nicht.
Okay, was hast du noch?
Was habe ich noch? Genau, ich habe hier ein Gerät, was ich jetzt mal geshoppt habe. Und das ist so ein Netzwerk KVM-Switch, Netzwerk KVM-Gerät. Also ist so ein kleiner, so klein wie eine Zigarettenschachtel, sagt man das noch? Was sind jetzt die neue Zigarettenschachtel, wenn man so eine Größe braucht?
So groß wie ein Raspberry Pi.
So groß wie ein Raspberry Pi. Nice, danke. So ist so groß wie ein Raspberry Pi mit einem tollen Gehäuse drum.
Yeah.
Von GLINET. GLINET ist die Firma, die auch die OpenWRT One und gebaut hat oder Two. Die bauen auch, glaube ich, Two. Das heißt, die haben quasi auch in Open Source dann einen relativ guten Footprint, würde ich sagen. Und es macht du steckst quasi HDMI in das Gerät rein und HDMI in deinen anderen Computer ein, den du so überwachen möchtest, und zusätzlich noch USB in das Gerät rein und USB auf der anderen Seite ein, und dann kannst du das andere Gerät übers Netzwerk steuern. Das ist so ein bisschen, wie nennt man das, IPMI oder diese ILO oder sowas, wenn du so echte Server hast, die können das manchmal auch, ohne dass du dann nochmal extra Lizenzgebühren zahlen musst.
Ja, also das ist noch so eine shitty Java-Software, die irgendwie Müll
Aber
macht.
Das hat genau aufgehört, habe ich das Gefühl.
Ja, hat Gott sei Dank aufgehört, meistens.
Also
ja,
wenn du ein modernes, also das Problem ist halt, dass du immer noch Server von keine Ahnung wann hast.
Hätte.
Und das halt noch gar nicht so lange her ist, wo sie aufgehört haben.
Ja.
Aber
ja,
ich glaube, im neuen System ist es schon überall HTML5. Das ist schon okay.
Korrekt.
Ja, genau.
Und aber
es kommt
es
natürlich
nicht
auch ein bisschen darauf an, ob du Lizenzen brauchst oder so.
Ja. Zum Teil zahlst du halt dann nochmal extra für das.
Okay, für alle anderen können sich dieses Gerät holen. Was kostet das?
Kostet $80 hier.
Okay, das ist schon nicht ohne.
Wird wahrscheinlich teurer werden mit diesem neuen extra Geld, was man da bezahlen muss. Deutsch, ich hab's den Store EU. Wie teuer ist es da? Ich glaube, £65 oder sowas habe ich bezahlt.
Aber du brauchst dann zwei. Oder sind in den 60, also ich sehe gerade €90. Aber also ist da schon alles drin, was ich dann für den Betrieb brauche, oder muss ich da zwei Dinger von kaufen?
Nee, du brauchst nur eins. Wieso brauchst du zwei?
Ja.
Du hast ja
du steckst quasi HDMI auf der einen Seite ein und dann HDMI in auf deinem Computer und dann fertig.
Du musst aber auch nicht den anderen Teil, also du musst ja nicht den Laptop, den Monitor noch anstecken. Du könntest auch nur das Ding irgendwo im Serverschrank sozusagen mit HDMI
genau,
verbinden.
Genau, das ist auch der primäre Use Case. Du hast irgendwie Server oder du hast irgendwelche Müllcomputer, die halt nicht diese tollen neuen Features haben oder so ein extra Management Engine oder sowas, sondern hast halt irgendwas, was nur HDMI hat und USB hat und du möchtest es fernsteuern, aber du kannst nicht ein Gerät da reintun oder du kannst nicht irgendwie VNC installieren oder irgendwelchen anderen Quatsch machen, sondern brauchst quasi den direkten Zugriff, aber ohne das zu touchen.
Ja, das große Feature ist ja vor allem, also ich meine, selbst wenn du VLC installieren kannst, du hast ja immer so ein bisschen das Problem, dass wenn du das Ding power cyclen willst oder BIOS-Settings remote ändern willst, ist immer so ein bisschen schwierig.
Ja.
Genau. Und mit dem Gerät kannst du dann genau das machen. Also da kommst du dann auch ins BIOS rein.
Ja, ja.
Du kannst auch zum Beispiel ISOs mounten lassen oder ISOs booten mit dem Gerät. Also kannst quasi das auswählen und dann wird es so ein virtuelles CD-Laufwerk und von dem kann dann der andere Computer auch booten.
Mhm.
Und das ist schon ganz cool. Es gibt da zwei andere. Es gibt dieses PyKVM, das war, glaube ich, der erste, die das in die Größe gemacht hat. Die waren ein bisschen teurer. Und dann gibt es JetKVM und noch ein anderes. Wie gesagt, von GLINET gibt es das jetzt auch. Das habe ich mal geshoppt. Funktioniert ganz gut. Kriegst quasi so ein Web-Interface, wo du dann draufgehen kannst. Kannst einfach normale Maus benutzen. Aber du hast dort auch direkt die Möglichkeit, dich per serielle Konsole auf dem Gerät zu machen. Also du bist dann nicht quasi gelockt, dass es genau das kann, sondern du kommst quasi ganz bis nach unten. Und in meinem Use Case oder in meinem Fall brauchte ich es halt, dass es noch so eine Fallback-IP-Adresse hat, was dann schaut, ob der Gateway verfügbar ist und dann Default-Gateway setzt und sowas. Und das kann man dann alles auf diesen Geräten machen, weil du halt so tief kommst wie beim OpenWRT zum Beispiel.
Und das war ganz nice. Also das hat ganz gut funktioniert. Und es hat auch quasi den Notfall-Reset-Knopf, wenn irgendwas in den Arsch gegangen ist, so wie halt die OpenWRT-Route. Und ja, also die Experience war jetzt ganz, ganz anständig.
Okay. Cooles Teil. Das
war quasi, was ich jetzt habe. Und ihr wisst jetzt, dass es sowas gibt, falls ihr jemals den Use Case habt, auch auf Arbeit oder so. So, aber wir haben diesen Arschcomputer und der braucht aber eine Fernsteuerung, wir können aber auch aber nichts machen. Wisst ihr, dass es dann so eine Möglichkeit gibt, ohne dass ihr eine Management Engine auf dem System braucht.
Sehr schön. Was hast du noch?
So. Ich habe noch NixHub.io und NixHub.io bietet eine Möglichkeit, nach Paketen zu suchen in bestimmten Versionen über alle Nix-Packages drüber. Das heißt, du suchst eine ganz, ganz, ganz bestimmte Python-Version und du weißt aber nicht, wo die herkommt. Du weißt nur, dass es das grundsätzlich mal gab. Zum Beispiel eine Version, weiß nicht, Python 3, 9, 10. Ja, dann weiß man normalerweise nicht, wo kriege ich jetzt diese Python-Version 3, 9, 10 her, ohne dass ich die selber kompilieren muss. Mit Nix und Nix-Packages gab es diese Version zu irgendeinem Zeitpunkt mal und dieses NixHub zeigt dir quasi die Referenz, also die Nix-Packages, den Nix-Packages-Hash und du kannst dann quasi direkt dieses Python booten.
Mhm.
Und das ist ganz cool. Also besonders, wenn man halt eine ganz, ganz, ganz bestimmte Version braucht von irgendwas, dann kriegt man das so raus über NixHub. Fand ich aber gut.
Joa. NixHub geht halt.
Also wenn man das jemals brauchen sollte, irgendeine ganz bestimmte Version, vielleicht auch nur zum Ausprobieren oder sowas, dann kann man da NixHub auf jeden Fall ausprobieren. Muss man sich da nicht einen abkrebeln.
Ja, und kommt immer mal wieder vor. Dass man alte Versionen braucht.
Wieder vor, genau. Ja, eine ganz bestimmte Version.
Furchtbar.
Immer diese
eine Version. Alte Legacy-Software.
Yep.
Aber so ist es halt. Wer nicht updaten will, muss fühlen. Oder nicht updaten kann.
Lässt es von Ingo reparieren. Die zweite Möglichkeit hast du natürlich auch.
Genau. Okay. Ja, dann sind wir schon am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Habt ihr noch letzte Worte? Letzte Worte. Kauft ein Deutschland-Ticket.
Genau.
Egal über welche App.
Das ist korrekt.
Und passt bei der Patientenakte auf.
Und kauft Blu-Rays. Ganz viele Blu-Rays.
Mhm. Never run a touchy system.
Genau.
Sehr wichtig.
Da muss man vorsichtig sein, wenn die einen die ganze Zeit antatschen. Gut, wunderbar. Oder benutzt ihr Touchscreens, um irgendwelche Dashboards zu bauen. Auch immer ganz wichtig. Und dann entlassen wir euch in die Nacht, in den Tag, in eure Bahn, Autobahn, was auch immer ihr gerade tut, beim Wäsche zusammenlegen, wo auch immer ihr gerade seid. Und wünschen euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Bye, bye.